Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste.
Das Warten hat ein Ende, der Weltcup-Auftakt naht und damit ist es höchste Zeit für die traditionelle Saisonvorschau hier in der Flugshow. Und als wäre das noch nicht Grund zum Feiern genug, freue ich mich sehr, dass ich heute drei Personen in der Sendung habe und zum ersten Mal in dieser Saison mit dabei ist die liebe Julia Kemp. Hallo Julia.
Hallo Luis, hallo alle da draußen, wie schön wieder dabei zu sein.
Schön, dass du mit dabei bist. Die zweite Frau in der Runde ist eine, die mir in diesem Sommer sehr die Treue gehalten hat und mit mir viele Sommer-Grand Prix bestritten hat. Ganz spontan noch mit dabei ist Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo zusammen und hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Und um die Gender Equality hier perfekt zu machen, ist heute auch mit dabei, das allererste Mal in einer Saisonvorschau, unser Chefhistoriker Daniel Kultau. Hallo Daniel.
Hallo Luis und an alle anderen. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, ich freue mich, dass wir in dieser Besetzung die Sommervorschau, die Saisonvorschau bestreiten. Und Julia, du bist ja am längsten quasi off-air gewesen bei uns. Deswegen die Frage an dich. Was hast du denn so getrieben, seitdem du das letzte Mal zu hören warst? Was ging so ab bei dir?
Oh je, okay. Ich habe einen neuen Job begonnen und ich war im Fernsehen. Und ich bin gereist, aber am wichtigsten ist, glaube ich, das mit dem Job und im Fernsehen. Genau, ich war im Fernsehen mit einem Theaterstück, mit den Bodenbrooks, wo ich mitgespielt habe. Das war ganz toll, weil meine Omi, die im Heim sitzt und nicht mehr ins Theater kann, konnte mich dann endlich mal spielen sehen. Da habe ich mich sehr gefreut. Und dann, sonst habe ich angefangen, beim Spiegel zu arbeiten hier in Hamburg. Das ist auch sehr aufregend.
Das hört sich tatsächlich so an, aber es klingt auch so, als ob du jetzt nicht so wahnsinnig viel mit Skispringen zu tun gehabt hattest in der Zwischenzeit.
Nee, aber jetzt geht's ja wieder los, jetzt kann ich mich wieder reinfuchsen.
Sehr gut.
Aber euch habe ich immer gehört, immer.
Oh, das ist ja schön. Dann müssen wir natürlich die Sandro-Pertile-Skala einmal abfragen in der Runde hier. Wie sieht es denn mit eurer Vorfreude auf die Saison aus, auf der Skala von 1 bis 10? Daniel, vielleicht möchtest du anfangen.
Auf der Sandro-Pertile-Skala würde ich sagen, das ist schon eine gute 8 bis 9. Ich freue mich einfach, dass diese Zeit wieder losgeht, wo man sonntags aufs Sofa geht, morgens ARD und ZDF anmacht und abends dann wieder aufsteht. Also die Wintersporttage, da freue ich mich schon sehr drauf und ja, hab gut Bock auf jeden Fall.
Julia, wie sieht's bei dir aus?
Weil ich noch nicht so ganz in der Materie drin bin, ist es bei mir noch so eine 6 bis 7. Ja.
Okay, aber vielleicht schaffen wir es ja wie letztes Jahr, dass wir das Level anheben, weil da kann ich mich erinnern, dass wir da während der Vorschau quasi zugelegt haben. Das wäre ja schön. Mhm. Uli, was ist mit dir? Hast du schon Herzrasen vor der Saison?
Nein, das nicht. Ich bin ja eh immer so ab vier Schanzen. Nee, finde ich, geht ja die Saison immer richtig los. Habe ich auch letztes Jahr schon ein paar Mal erwähnt. Ja, auch eine 8. Und sehr spannend dieses Jahr, wie überhaupt alles wird mit den neuen Regelungen und wie sich das alles einspielt. Und deswegen ja, bin ich auch da ein bisschen, naja, was weiß ich, aufgeregt für die Athletinnen und Athleten.
Mir geht es ähnlich. Ich würde mich auch bei einer 8 einsortieren. Also obwohl die Vorzeichen vor der Saison sicherlich mal besser standen und es im Skisprung-Zirkus harmonischer zuging, so möchte ich das mal ganz bewusst formulieren, muss ich sagen, ich hab richtig Bock. Ich bin sehr gespannt auf das, was uns da so erwartet. Der Kalender ist pickepacke voll, auch mit Highlights vor allem. Und von daher, glaube ich, gibt es da vieles, auf das wir uns freuen können. Und weil ich das Stichwort Kalender gerade schon erwähnt habe, werfen wir da einen ganz kurzen Blick drauf, weil das haben wir in diesem Sommer noch gar nicht gemacht. Für die Männer stehen in diesem Winter an 30 Einzelspringen, 2 Teamspringen, 2 Superteamspringen im Rahmen des Weltcups, dann dazu natürlich noch die Olympischen Spiele und die Skiflug-WM. 3 Mixteams haben wir im Saisonverlauf und damit die Überleitung zu den Frauen. Dort sind es 33 Einzelspringen, das ist Rekord, das gab es noch nie. Es ist auch das erste Mal, dass die Frauen mehr Einzelspringer haben als die Männer. Dafür haben sie kein Teamspringen und kein Superteamspringen im Saisonverlauf, weil sie auch bei Olympia keines gibt. Ansonsten, das erstmal zu den Zahlen, ist euch was Spezielles am Kalender aufgefallen, wo ihr sagt, oh, da sollten wir vielleicht mal drüber sprechen?
Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wo wir doch jetzt so viele Wettkämpfe haben, wo sowohl Männer als auch Frauen am selben Standort sind, warum sie nur zwei Mixteam im regulären Kalender haben. Ich finde, das hätte man sogar noch öfter machen können. Aber weiß nicht, wie seht ihr das? Oder findet ihr, das reicht erstmal aus?
Man kann ja
Also ich
dann,
finde es,
ja.
sorry, ich muss uns noch ein bisschen aufeinander eingrooven. Aber ja, ich finde es ganz ähnlich wie du, Julian. Ich finde die Mixed-Wettbewerbe, das sind so die Wettbewerbe im Jahr, die mir wirklich am meisten Spaß machen, wo ich die Mischung einfach sehr mag, und von mir aus hätten es auch noch ein paar mehr sein können. Und ich verstehe dann auch nicht ganz, warum es dann nur zwei in der ganzen Saison sind. Das ist jetzt ja in Lillehammer zum Auftakt und, wenn ich es dann richtig im Kopf habe, in Willingen noch. Und wegen mir hätte es auch ein bisschen mehr sein können.
Ja, vor allem, wenn wir überlegen, das Mixteam ist jetzt eigentlich seit über 10 Jahren schon etabliert und im Endeffekt suchen wir immer noch danach, dass wir überhaupt mal ein Mixteam springen sehen, also zu den Großereignissen. Und ja, nach wie vor finde ich das eben auch so schade, weil es so spannend immer ist und vielleicht auch mal andere Nationen die Chance haben, mit auf dem Treppchen zu stehen. Und insgesamt hätte ich mich aber auch für die Frauen gefreut, dass sie vielleicht auch mal einen super Teamwettbewerb haben, beziehungsweise das klassische Team, also den klassischen Teamwettkampf, weil ich finde, das hilft jeder Nation weiter, jeder Athletin weiter, ein gutes, positives Erlebnis durch ein Teamspringen zu erleben. Und ich denke, alle Athletinnen hätten vielleicht lieber 5, 6 Einzelspringen weniger und dafür 3, 4 Teamspringen mehr gehabt. Plus
Ja,
Mixteam eben.
es birgt auf jeden Fall die Gefahr, dass, wenn du möglicherweise das Szenario hast, dass eine Springerin die Saison wegdominiert, dass du dann Woche für Woche wirklich dieselben Schlagzeilen hast und da wenig Abwechslung drin ist. Das sehe ich auf jeden Fall auch. Ja, es natürlich hat einerseits damit zu tun, dass Sao, wo sonst immer zumindest ein Superteam stattgefunden hat, jetzt unter die Woche gerückt ist, weil diese Asientour mit Zhangjiakou nochmal verlängert wurde, also dass man dann nicht 3 Wochenenden am Stück in Asien ist, sondern eben quasi nur zwei, aber eben unter der Woche springt. Das hängt einerseits damit zusammen. Aber Teamspringen im Weltcup, klassische, haben wir jetzt schon seit 2022 nicht mehr. Das ist für mich auch ein sehr, sehr großer Kritikpunkt. Da schließe ich mich dir auf jeden Fall an, Uli. Drei Mixteams im Saisonverlauf, also zwei im Weltcup plus das eine bei Olympia. Klingt erstmal wenig, aber es ist dann auch für den Veranstalter, glaube ich, gar nicht so leicht, das zu bewerkstelligen. Vor allem, da viele ja dann nicht nur sagen, hey, wir machen quasi diese 3 Tages-Events von Freitag bis Sonntag, sondern manchmal sind es sogar vier. Oder wie jetzt in Falun, was ja gleich die zweite Station bei den Geschlechtern ist, es ist ja sogar eine ganze Woche. Und dann ist es, glaube ich, schwierig, da noch ein Mixteam unterzubekommen, ganz generell gesagt. Aber ja, sollten wir auf jeden Fall zukünftig im Auge behalten, da gebe ich euch definitiv recht. Drei weitere Dinge, die ihr auf jeden Fall noch wissen solltet, was jetzt nur die Frauen betrifft, und da können wir auch sehr gerne drüber diskutieren. Das allererste ist gleich mal, dass man am Format der Two-Nights-Tour, die ja sowieso so eine Art Hassliebe ist, festhält, dass man sagt, es kommen nur 30 Springerinnen in den ersten Durchgang. Somit könnte sich dieselbe Situation ergeben wie bei der letzten Ausgabe, dass man, weiß ich nicht, da waren es, glaube ich, 60 plus Springerinnen und die Hälfte von denen nimmt gar nicht am Wettkampf teil. Da würde ich gerne mal scharfe Kritik dran üben. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch anders sieht, wenn dann die Hälfte da zuschauen muss.
Ja, ich glaube, mal geht das, aber man muss ja überlegen, was das auch für Kosten sind für jeden Verband. Und dann schaut die Hälfte zu und das finde ich nicht in Ordnung. So mal dann ein Sprung, das entscheidet, dass man gar keine Möglichkeit hat, sich da mal noch zu verbessern. Und überhaupt das Two Nights, also das hat man ja auch schon ein paar Mal diskutiert. Es gibt jetzt so viele irgendwie Wettbewerbe und keiner weiß überhaupt mehr, was jetzt was überhaupt wert ist. Und in dem Moment ist es was wert, aber ist dann auch gerade bei den Frauen wieder schnell vergessen. Ich glaube, der richtige Schritt wäre einfach gewesen, die Vierschanztournee einzuläuten und dann einfach das System fortzuführen wie bei den Männern.
Zwischenfrage, machen die dann immer noch den K.O.-Modus?
Ja, sind dann
Okay.
15 K.O.-Duelle, die Siegerin kommen weiter und 5 Lucky Loser. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, es gibt auch Anpassungen, was das Thema Skifliegen angeht. Da finde ich allerdings größtenteils ins Positive. Da muss man jetzt differenzieren. In Vikersund dürfen die Top 30 des Gesamtweltcups, sofern sie über 18 sind und starten können, dort an Training und der Qualifikation teilnehmen. Das heißt, sie haben auf jeden Fall mal mindestens 3 Flüge. Aber ihr merkt schon am Stichwort Qualifikation, da gibt es schon eine Änderung, nämlich dass 20 Springerinnen dann im ersten Durchgang und 15 im zweiten Durchgang starten. Ist das eine sinnvolle Sache? Gefragt an die Ex-Skispringerin unter uns hier.
Ich denke, damit kann man erstmal gut leben, dass überhaupt 30 Athletinnen die Chance haben, Ski zu fliegen, wenn wir überlegen, das gibt es ja auch erst 2 Jahre. Und ich denke, das ist okay, weil man dann doch sieht, wo die Flüge hingehen und man das ja dosiert vielleicht doch angehen sollte nach und nach. Und das ist ja trotzdem wieder ein richtiger Schritt für die Weiterentwicklung, was das Skifliegen an sich für die Frauen betrifft.
Genauso wie auch, dass das Weltcup-Finale für die Frauen jetzt auch in Planica stattfindet. Dort dürfen dann die Top 15 des Gesamtweltcups antreten. Genau diese 15, wenn sie über 18 sind, auch dort wird es dann keine Nachrückerinnen geben, sozusagen. Auch das sicherlich damit begründet, dass es für alle die ersten Flugversuche auf der Schanze sind. Finde ich persönlich ganz elegant gelöst sogar.
Ja, und überhaupt, dass sie jetzt in Planica eben starten dürfen, denke ich auch, dass das auch wie ein Wickersund ein Anfang ist und man sehen wird, wie sich alles entwickelt und wie die Tage in Planica sind. Und wir haben ja auch gesagt, Planica ist ja sehr spät in der Saison, auch wo das Wetter schon vielleicht nicht mehr so mitspielt, wo eh der Veranstalter schauen muss, dass er alles gut über die Runden bekommt. Und auf jeden Fall ist das natürlich ein absolutes Highlight für die besten 15, dann in Planica zu starten, wenn nicht vielleicht sogar mehr als für manche die Olympischen Spiele.
Das ist natürlich gut möglich, auch wenn die Spiele natürlich das sind, was den Saisonverlauf so ein bisschen diktieren wird, so, zumindest bis sie dann mal vorbei sind. Und damit kommen wir zu wahrscheinlich der größten Neuerung, die es zu dieser Saison gibt, nämlich das neue Sanktionssystem mit gelben und roten Karten. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es erstmal erklären, bevor wir dann darüber diskutieren, wie wir das denn so finden. Für euch wichtig zu wissen ist, es wird nicht jedes Vergehen, was in einer Disqualifikation oder einem Not permitted to start resultiert, mit einer gelben oder roten Karte geahndet, sondern ausschließlich Vergehen, die auch de facto mit der Materialkontrolle bzw. dem Equipment zu tun haben. Wenn du also wegen eines solchen Vergehens disqualifiziert wirst oder keine Starterlaubnis erhältst, bekommst du eine gelbe Karte. Du darfst allerdings weiterhin im Wettkampfbetrieb teilnehmen. Es gibt eine Ausnahme, nämlich bei den Teamformaten. Da ist es ja dann so gewesen, dass man selber disqualifiziert wurde, allerdings der Rest des Teams erstmal weiterspringen konnte und man dann vielleicht sogar noch einen zweiten Durchgang erreicht hat oder wie auch immer. Jedenfalls ist der Wettkampf ganz normal weitergegangen und es wurden die Punkte gezählt, außer halt diejenigen, die disqualifiziert wurden. Jetzt ist es so, wenn ein Teammitglied disqualifiziert wird, wird sofort das gesamte Team aus der Wertung genommen und ja, etwaige Punkte, die vorher erreicht wurden, werden gestrichen und das ganze Team ist dann disqualifiziert. Wenn man sich im Saisonverlauf eine zweite gelbe Karte einhandelt, erhält man automatisch eine rote Karte. Wenn das an einem Wochenende passieren sollte, an einem Samstag und am Sonntag ist aber noch ein Wettkampf, darf man auch an diesem Wettkampf, der am Sonntag stattfindet, egal ob das jetzt Team oder Einzel ist, nicht mehr teilnehmen. Zudem wird man dann für das nächste Event gesperrt. Als Faustregel gelten dann quasi zwei Springen, weil man ja von einem Wochenende ausgeht. Zusätzlich verliert das Team, das der Athlet vertritt, für genau dieses Event einen Startplatz. Man darf diesen Athleten also nicht 1:1 ersetzen. Die FIS hat dann noch gesagt, wir geben grundsätzlich quasi das Ende dieser Sperre bekannt. Also es wird dann öffentlich gemacht, wer gesperrt ist, mit einem entsprechenden Ablaufdatum. Das Gleiche gilt dann übrigens auch für Sperren in unterschiedlichen Wettkampfklassen. Das heißt, man hat keine Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, man ist im Weltcup oder im COC gesperrt, dann springe ich halt in einer anderen Wettkampfklasse. Auch das geht nicht. Für Milano Cortina, für die Olympischen Spiele, gibt es zudem eine Ausnahmeregel. Alle Athleten reisen quasi mit 0 gelben Karten an, egal was vorher war. Wenn man dort eine gelbe Karte erhält, gilt sie automatisch für die Dauer der Olympischen Spiele. Wenn man dann eine rote Karte erhält, wird man für den nächsten Wettkampf gesperrt, dürfte aber beim übernächsten wieder teilnehmen. Das auf jeden Fall mal in Kurzform dazu. Ich verlinke euch aber noch einen Artikel, wo ich das Ganze sehr ausführlich erklärt habe, falls ihr dann noch mehr Details wissen möchtet. Ich weiß, es war jetzt sehr, sehr viel Input von mir, deswegen würde ich das Wort jetzt erstmal abgeben. Daniel, du hast jetzt aufmerksam zuhören können. Was hältst du denn von dieser ganzen Geschichte?
Ja, das waren schon sehr viele Infos auf jeden Fall. Also ich bin mir da in ganz vielen Sachen unschlüssig, weil wo ich manchmal irgendwie ganz gute, ganz positive Auswirkungen sehe, wie zum Beispiel mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die Zuschauerinnen und Zuschauer am Bildschirm, finde ich es weiterhin häufig nicht nachvollziehbar, wie jetzt die Anzüge überhaupt kontrolliert werden. Ich finde es gut, dass es diese harten Konsequenzen tatsächlich gibt, weil im schlimmsten Fall kann man so ja 300 Punkte im Weltcup verlieren, wenn man jetzt für einen Sonntag gesperrt wird und dann für das darauffolgende Wochenende auch. Allerdings ist es auch wirklich eine ja ziemlich harte Strafe, und wenn dort dann mal eine Fehlentscheidung passiert, dann ist das natürlich eine harte Strafe für den gesamten Verband, der dann den Springer nicht dabei hat und auch niemanden nachrücken lassen kann. Also ich bin da tatsächlich ein kleines bisschen unentschieden, finde es aber erstmal gut, dass man so ein kleines bisschen den Druck aufbaut, da wirklich drauf zu achten und ehrlich zu sein.
Julia, was hast du so empfunden, als du dem Ganzen jetzt gelauscht hast und das ein oder andere auch gelesen hast?
Ja, mir geht es ähnlich wie Daniel. Ich habe meine erste Reaktion war cool, gute Idee. Aufgrund der Transparenz, der Nachvollziehbarkeit für die Zuschauenden und auch so als Message nach draußen nach dem Ende der letzten Saison. So etwas Nachvollziehbares, Eindeutiges, so wir handeln da, finde ich eine gute Sache. Jetzt, wo du die Einzelheiten mit uns geteilt hast, finde ich es auch ziemlich hart. Also meine erste Reaktion war jetzt, oh wow, dass man dann halt drei Springen im schlechtesten Fall verpassen könnte, finde ich vielleicht ein bisschen viel. Und was mir am meisten aufgestoßen ist, ist dieses, das ganze Team beim Teamwettkampf ist gesperrt. Das finde ich echt ganz schön dolle. Auch für die Chemie innerhalb des Teams vielleicht ein bisschen schwierig. Also ich mochte die Folge zwischen euch beiden, Uli und Luis, wo es auch um die Anzüge der Frauen im Sommer ging. Das fand ich super interessant, auch mal deine Perspektive dazu zu kriegen, Uli, wie auch ja Frauenkörper sich einfach aufgrund des intensiveren Zyklus und so anders verändern im Laufe eines Monats und im Laufe der Zeit. Und deswegen passieren vielleicht auch öfter mal Dinge mit Anzügen, dass da mal was nicht hundertprozentig sitzt. Und stellt euch mal vor, man hat da so ein Teamspringen und dann ist das ganze Team disqualifiziert, weil man vielleicht seine Tage kriegt in 3 Tagen oder so. Und das finde ich irgendwie ein bisschen, weiß nicht, ob ich das richtig, die richtige Entscheidung finde. Aber vielleicht habt ihr da noch andere Meinungen zu, die ein bisschen tiefer gehen.
Uli, aus meiner Perspektive, wenn ich das gerade noch kurz einwerfen darf, wird da dem einzelnen Athleten sehr viel Verantwortung aufgebunden, gerade was jetzt dieses Thema Teamspringen auch angeht, was Julia angesprochen hat. Siehst du das auch so?
Ja, ich habe gedacht, wo du das dann vorgelesen hast, und ich habe mich ja schon damit beschäftigt, bitte nochmal, so ungefähr. Und ich sehe da eher auch die Gefahr, dass der Zuschauer irgendwann mir sagt, das ist jetzt so kompliziert geworden, ich habe da gar keine Lust mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer hier überhaupt vorne springt. Das macht ja auch, klar macht es seinen Gesamtweltcup auch spannender, weil du ja nie weißt, was an einem Wochenende passiert, wo wichtige Punkte verloren gehen. Und ich habe das ja schon ein paar Mal thematisiert. Ich glaube, in keiner Sportart wird so hart bestraft dann. Und das Immaterial, was immer arbeitet, das ist halt nicht wie ein Ski, der einfach fest ist, wo das Maß dann einmal passt und wo sich auch nichts mehr verändert, wenn man jetzt nicht wirklich bewusst daran manipuliert. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das handhaben werden. Und das habe ich ja gemeint, auch so wie Vorfreude auf die Saison ist. Ja, deswegen sehr geteilt, weil ich da viel Gefahr auch sehe, wo man auch gar nichts dafür kann. Und ich bin dann eigentlich schon froh, dass ich da gar nicht mehr aktiv sein, also bin oder musste, dass das in meiner Zeit nicht so extrem war. Ich meine, da war auch nicht alles korrekt und aber da hat man schon ewig gebraucht, dass der Anzug passt. Und jetzt ist es manchmal innerhalb von einem Tag, dass der Anzug nicht mehr passt. Und ja, schon ein bisschen mit Bauchschmerzen sehe ich das Ganze.
Ich würde euch gerne mit einer Aussage konfrontieren, die mir jetzt gerade wieder eingefallen ist in dem Zuge. Ich habe beim Saisonfinale in Planitza sehr, sehr lange mit Thomas Thurnbichler zusammen gesessen, und wir haben uns auch über dieses Thema, also da waren wir noch weit davon entfernt von diesem Sanktionssystem, haben wir uns unterhalten. Da fand ich eine Aussage von ihm ganz spannend, dass man in Anführungszeichen wieder dahin zurückkommen müsste, Disqualifikationen zu normalisieren. Also sein, also jetzt nicht genauer Wortlaut, aber so sein Tenor war, ja, Disqualifikationen hat's immer schon gegeben, natürlich in der Regel unabsichtlich, weil der Athlet unbewusst eine Grenze überschritten hat. Und seiner Meinung nach wäre das wieder so der Ansatz, dass man das in gewisser Weise auch akzeptiert, dass das passiert. Jetzt über Manipulationen und Betrügereien wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Das gehört mitnichten irgendwie normalisiert oder bagatellisiert. Aber so Alltagsfehler, so nenne ich das jetzt mal. Da sehen wir also die Gefahr, dass das nicht mehr normalisiert wird, sondern dass Disqualifikationen dann ja weiterhin den großen Schatten auf den Sport als Ganzes werfen.
Ja, wir haben es ja, finde ich, schon im Sommer Grand Prix gesehen, auch mit Andreas Wellinger, der ja auch gesagt hat, nachdem das Ganze war, sein Anzug passt immer perfekt. Und dann wurde er auch, selbst er disqualifiziert, wo er auch immer sagt, sein Anzug ist für ihn, dass er da alles nach Maß springt und wie schnell das dann doch passiert, dass man von einem Tag auf den anderen eben nicht teilnehmen darf. Und ich glaube, das geht dann auch sehr schnell, dass man dann eben auch die rote Karte bekommt. Und gerade spannend wird es ja auch so bei der Vierschanzentournee. Da kann man sich ja eigentlich gar nicht mehr sicher sein bis zum Schluss, wer springt jetzt eigentlich um die Vierschanzentournee, also um den Goldenen Adler bis zum Schluss.
Das ist ein guter Punkt, weil wenn du da gesperrt wirst, kannst du den Traum vom Turniersieg natürlich gänzlich mal begraben, ja.
Ich glaube, weil du auch einfach viel schneller in Gefahr läufst, disqualifiziert zu werden. Und ich sage ja, ich bin ja auch gegen Betrügen und ich habe auch immer geschaut, dass mein Anzug so gut wie möglich nach den Maßen passt. Ja, aber das ist eben ein Zentimeter, ist eben auch mal schnell der Anzug zu groß, ohne dass ich dann bewusst was manipuliert habe.
Ja. Ja, ich glaube, gut, wir müssen natürlich jetzt erstmal sehen, wie es anläuft, aber im Wesentlichen sind es ja zwei Wünsche, die wir da formulieren können. Das eine ist, dass das von der FIS konsequent, aber auch transparent gehandhabt wird. Das ist ja ein Kritikpunkt, den wir in den letzten Jahren immer geäußert haben, dass gerade diese Disqualifikation oder was da in der Materialkontrolle passiert, ja nicht durchsichtig war. Und der Wunsch an die Athleten und auch deren Service-Leute, schaut's, dass ihr euer Material im Griff habt und nicht bewusst irgendwie da übertretet, dann denke ich mal, kommen wir auch ohne eine Flut von roten Karten durch die Saison. Aber es ist natürlich auch ein zusätzliches Element, was unseren Sport jetzt begleiten wird. Gut, wenn es dazu nichts mehr gibt, würde ich sagen, wir reden über das Sportliche. Uli, dein Stunt hier ist ja so ein bisschen spontaner Natur. Das heißt, du wirst jetzt erstmal lauschen, was wir so zu sagen haben und dann deine Einschätzung dazu abgeben. Aber die liebe Julia, der liebe Daniel und meine Wenigkeit haben uns ein paar Thesen überlegt für die neue Saison, die wir euch ganz gerne präsentieren würden. Und die Julia hat sich da ein kleines Gimmick ausgedacht, deswegen übergebe ich das Wort jetzt kurz an dich.
Ich habe das eigentlich von dir geklaut, Luis. Vor 2 Jahren haben wir das in der Vorschau gemacht, dass du so ein Glücksrad vorbereitet hattest mit unseren Namen und immer, wo das Glücksrad anhält, die Person muss dann halt seine These oder ihre These vorstellen. Wer ist zuerst dran? Daniel, Julia, oh, geht's noch weiter zu
Das
Luis?
ist
Geht's noch weiter zu
eindeutig.
Luis? Oh nein, 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 nein! Oh Mann, ey. Oh. Anscheinend habe ich gewonnen, sagt das Programm.
Dann darfst du dir natürlich jetzt auch aussuchen, ob wir zuerst über die Männerthesen oder die Frauenthesen sprechen sollen. Womit möchtest du beginnen?
Wir fangen an mit den Frauen.
Okay, dann erhelle uns mit deiner ersten These. Worüber möchtest du mit uns sprechen?
Meine These ist eher eine Frage. Und zwar möchte ich zuerst mit euch über die österreichischen Damen sprechen. Wir wissen ja, dass leider für mich der größte Verlust dieser Saison Eva Pinkelnick nicht dabei sein kann, aufgrund des schlimmen Sturzes. Sarah Marita Kramer hat aufgehört, Jackie Seifriedsberger hat aufgehört. Da fe fällt sehr viel Erfahrung und Leistungsdichte im Team weg. So, meine Frage: Wie können sich die österreichischen Damen neu aufstellen? Wer von den Springerinnen ist denn jetzt die Top 1? Und ich habe dort natürlich eine These, die jetzt wahrscheinlich euch auch nicht alle überraschen wird. Meine Frage aber ist: Meint ihr, kann Lisa Eder die Rolle der Topspringerin ausfüllen? Und wie sehr wird der Verlust von den Vorbildern, die Pinkelnick und Seifriedsberger dann doch waren, durch ihre Erfahrungen, durch ihre großen Erfolge, psychologische Auswirkungen auf das Team haben. Können die vier vielleicht die Energie sogar nutzen, die jetzt freigesetzt wird, weil jeder eine neue Aufgabe im Team bekommt und durch ihre junge Energie dieses doch sehr jungen Teams vielleicht sogar uns alle überraschen mit ihren Leistungen? Was habt ihr da für Meinungen zu?
Finde ich erstmal eine sehr spannende These, die du da aufgemacht hast. Aus meiner Sicht hat Österreich zum Glück aktuell noch eine Topspringerin. Das ist Lisa Eder. Dürfte euch wenig überraschen. Das hat sie auch schon zur Genüge bewiesen, wenn man sich ihre vergangenen Platzierungen so anguckt, auch gerade im Gesamtweltcup. Also sie war letzte Saison Sechste. Sie war vor 2 Saisons Neunte, bevor sie sich ja am Knie verletzt hat. Das heißt, sie hat den Schritt dorthin, wo sie schon mal war, geschafft. Und ich traue es ihr auch zu, dass sie das Level mal zumindest aufrecht erhält. So, das ist zumindest mal eine gute Nachricht, ja auch für Thomas Dietert, der um sein Amt jetzt nicht so wirklich zu beneiden ist. Als im Österreichischen heißt es so schön Neo-Cheftrainer. Das ist ein Begriff, den ich vorher auch noch nicht kannte. Aber das ist mal die gute Nachricht. Die Frage ist, ob das Team noch mal so breit wird, wie es das mal war, so wie Uli das ja auch aus nächster Nähe mitbekommen hat, wo sie sich vor Topspringerinnen so gefühlt gar nicht retten konnten. Da habe ich ehrlicherweise so ein bisschen meine Zweifel dran. Ich habe so die leise Befürchtung, dass es eine ziemliche One-Woman-Show werden könnte im Winter durch eben Lisa Eder. Bin aber natürlich auch bereit, mich da positiv überraschen zu lassen.
Cool, Uli.
Also ja, es ist schon auf jeden Fall interessant und ich denke, es wird auf jeden Fall erstmal einen Bruch geben in der Mannschaft. Klar können jetzt die jungen Athleten sich entwickeln besser und ich habe jetzt extra auch nochmal nachgeguckt nebenbei. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Chiara Hölzer ja eigentlich auch schon richtig viele Erfolge hatte, dass die bloß in den letzten 2, 3 Jahren eben nicht da anknüpfen konnte, wo sie schon mal war. Aber sie war ja sogar schon mal im Gesamtweltcup Zweite 2009, 2020. Und ich sage immer, wer einmal so gut war, schafft es eigentlich auch nochmal irgendwann an der Weltspitze anzuklopfen. Vielleicht hilft dir ja das neue Regelwerk auch ein bisschen. Das ist ja jetzt eh für uns alle sehr spannend, wo jetzt wirklich die Reise hingeht. Deswegen kann man vielleicht auch gar nicht so sagen, dass die Österreicherinnen jetzt gar keine Chance haben. Vielleicht kommt ihnen ja auch jetzt vieles entgegen mit dem Regelwerk. Aber die Erfahrung wird auf jeden Fall fehlen. Andererseits ist es eine Chance, dass man sich sehr auf die Jungen konzentriert und da guckt, dass die sich weiterentwickeln und vielleicht nicht auf die Besten im Team, was natürlich immer automatisch passiert, wenn man weiß, das sind die Leistungsträgerinnen oder Träger. Und vielleicht würde ich sagen, haben sie gute Außenseiterchancen, auch gerade mal jetzt im Mixteam, weil 2 starke Springerinnen können sie gut stellen. Also ganz abschreiben würde ich sie nicht, aber es wird auf jeden Fall eine schwierige Übergangssaison werden, trotz allem.
Ich sehe das ganz ähnlich oder habe so eine gleiche Befürchtung in Anführungsstrichen, wie sie Luis hat, dass das eine ziemliche One-Woman-Show dieses Jahr durch Lisa Eder wird. Weil so klassisch, wenn man einen Umbruch hat, dann hat man ja zumindest häufig so den Fall, dass man immer noch so eine Galionsfigur vorne dran hat, die die Jungen so ranführt und dann so langsam das Zepter übergibt. Und das war ja zu dieser Saison einfach ein ziemlicher Bruch. Und ich glaube, dass das halt einfach für eine Springerin und auch für einen Springer in so einem Fall wirklich schwer ist, diesen ganzen Druck auf sich zu nehmen. Und von daher glaube ich, dass Lisa Eder das gut hinbekommen wird. Ich sehe sie aber auch nicht ganz vorne. Von daher glaube ich, dass das ja eine ziemlich harte Übergangssaison sogar werden kann für das gesamte österreichische Team.
Ich fand es noch ganz spannend, dass als letzten Einwurf, was Thomas Dietert gesagt hat, der sieht es ziemlich pragmatisch. Der sagt, ja, gut, dadurch, dass sich das Team jetzt halt derart verkleinert hat, hat man als Trainerstab und er als Cheftrainer natürlich mehr Zeit, um an den Baustellen der einzelnen Athletinnen zu arbeiten. Das heißt, du hast mehr Zeit, ihnen Feedback zu geben, an gewissen Stellschrauben zu drehen. So gesehen könnte dieser Nachteil, den sie jetzt dadurch haben, dass Topspringerinnen weggefallen sind, irgendwo zu einem Vorteil werden, weil du vielleicht verglichen mit deiner eigenen Leistungskurve größere Fortschritte machen kannst. Ich weiß natürlich nicht, wie groß der Einfluss während so einer laufenden Saison dann ist. Das kann Uli sicherlich am besten beurteilen von uns.
Ja, das habe ich ja schon auch oft erwähnt, wenn du eine Springerin oder einen Athleten hast, der ganz vorne mit dabei ist, das deckt ganz viel im Team ab. Das nimmt ganz viel Druck raus. Aber ich denke, vielleicht nimmt es auch der Einzelspringerin den Druck raus, weil sie haben auf jeden Fall jetzt mal jedes Mal ihren Weltcup-Start sicher, mehr oder weniger. Sie haben ja sehr viele Einzelspringen, was du schon erwähnt hast. Also man kann gut in die Saison reinkommen, hat nicht nur 11 oder 12 Springen. Und vielleicht ist das sogar die Chance für die Österreicherinnen, die jetzt noch im COC aktiv sind, einfach, dass sie mal noch eher die Chance bekommen, im Weltcup mit dabei zu sein und sich da aber auch positiv entwickeln können, weil sie auch wissen, gut, es gibt vielleicht immer noch ein, zwei Startplätze, die besetzt werden und sie kriegen dann einfach mal mehr Chancen als vielleicht nur den einen Weltcup mal. Und ja, wie gesagt, das kann insgesamt auch wirklich eine Chance sein, um das Team auch zu verjüngen, auch perspektivisch weiterzugucken.
Und vielleicht ist ja gerade, dass wir sie alle nicht so doll auf dem Schirm haben, um den Weltcup jetzt anzuführen, das auch eine Befreiung sein, dass man dann mit weniger Druck aufspringt und dann sie uns doch überraschen.
Bin gespannt, wie das innerhalb Österreichs dann so wahrgenommen wird, weil man kennt es ja auch aus anderen, gerade Wintersportarten, da ist man schon nicht zimperlich und spricht deutlich an, wenn einem die eigenen Ergebnisse nicht gut genug sind. Ich hoffe mal, dass da in der Beurteilung der Ergebnisse die Umstände ordentlich in Betracht gezogen werden. Okay, das war ja schon mal ein sehr interessantes Thema. Werden wir natürlich im Laufe der Saison den Blick drauf behalten, wie sich die Österreicherinnen denn ja im Konzert der Großen so schlagen. Und dann schauen wir mal, wer als nächstes präsentieren darf. Es gibt ja jetzt nur noch zwei Optionen. Das
Oh, oh,
Glücksrad.
oh, oh, Luis!
Okay. Ich habe mich jetzt nicht konkret mit einer Nation beschäftigt, sondern ich bin sehr gespannt darauf, wie die Langzeitverletzten, so habe ich es jetzt mal einkategorisiert, zurückkommen werden. Du hast natürlich gerade schon erwähnt, Julia, Eva Pinkelnick fällt aus, natürlich auch Alex Luthit, Lara Malsina, das sind schon mal drei große Namen. Dann aus der letzten Saison, auch für diese Saison, fällt aus Thea Minjan-Björset. Es kehren aber zumindest einige große Namen zurück, auf die ich sehr gespannt bin. Die eine war schon mal Gesamtweltcup-Siegerin und würde dorthin sicherlich gerne zurückkommen. Das ist Nika Vodan, damals noch unter ihrem Mädchennamen Nika Krishna. Haben wir im Sommer das ein oder andere Mal gesehen. Fand ich auch ganz gute Ansätze. Da habe ich mir die Frage gestellt, sie sagt selber, sie springt immer noch mit Schmerzen. Das Vertrauen ins Knie ist aber da. Reicht das, um ganz vorne mitspringen zu können? Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Art Hemmnis ist. Dann Team Norwegen, haben wir gleich zwei Namen, die zurückkehren. Die eine hat im Sommer gar keine Wettkämpfe bestritten. Das ist nämlich Erin Maria Kvandal. Hatte auch die ein oder andere Baustelle zu beackern gehabt. Und die andere ist Silje Opseth. War ja schon vor ihrer Verletzungspause ein großes Fragezeichen. Vor allem, ob sie es hinbekommt, auch auf Normalschanzen wieder klarzukommen. Das hatte sie ja zwischenzeitlich komplett verloren. Und sie hat jetzt natürlich im eigenen Team noch eine neue Konkurrentin mit Gyda Westholt Hansen, die aus der nordischen Kombination rübergewechselt ist und klar die Ambition nach außen vertritt, dass sie gerne zu Olympia fahren möchte, weil sonst hätte sie den Wechsel ja gar nicht machen brauchen. Und der letzte Name, auch wieder aus Skandinavien, wo ich sehr hoffe, dass sie nochmal ihr Potenzial voll entfalten kann, was sie vor ihrer Verletzung angedeutet hat, nämlich Frida Westmann. Habe ich vor der Verletzung für eine Springerin gehalten, die absolutes Zeug hat, mindestens in die Top 10 im Gesamtweltcup zu springen. Sie war jetzt erstmals im Sommer Grand Prix in ihrer Karriere am Start. Sie wirkt auch fit. Die Frage ist, kommt sie nochmal dorthin, wo sie schon mal war, nach 2,5 Jahren? Das sind so die großen Fragen, die ich mir stelle. Ich weiß nicht, ob ihr Gedanken zu diesen Namen habt, die ich jetzt hier wild durcheinander geworfen habe.
Dann mache ich einfach einen Anfang. Ja, so eine Verletzung, man steckt eben wirklich nicht drin und jede oder jeder Athlet verkraftet das anders. Es haben, glaube ich, wenige wirklich geschafft, ganz wieder an die Weltspitze anzuknüpfen und es hat dann auch wenigstens ein, zwei Saisonen gedauert. Also die wenigsten haben dann wirklich geschafft, das gleich in der Saison, die dann folgte, ganz oben wieder anzuknüpfen. Ich weiß auch Andreas Wellinger, wie schwer er sich getan hat, wo jeder schon gedacht hat, ob das überhaupt noch mal was wird und wo viele vielleicht auch hinterm Rücken schon gesagt haben, er sollte lieber aufhören und hat uns einfach zum Glück eines Besseren belehrt. Aber ich glaube, das steckt drin und das habe ich auch schon gesagt, umso älter man wird und dann passieren vielleicht wieder auch im Training Kleinigkeiten, die vielleicht fast zu einem Sturz dazu führen oder dass es wieder im Knie zwickt. man springt einfach nicht mehr so befreit, wie es davor war. Und das braucht viel, viel Arbeit, viele, viele Sprünge, viel, viel Vertrauen. Und man sieht es ja auch bei der Irin Maria Quanda, wie oft die noch verkürzen, was ich ja immer noch nach wie vor großen Respekt zolle, auch dem Trainer gegenüber, dass sie da doch die Gesundheit irgendwo mit vorne ranstellen und nicht nur den Erfolg. Und ich habe ja auch gesagt, gerade die letzten Jahre war für mich die Irin Maria Quanda mit eigentlich die beste Springerin, die vielleicht auch im Gesamtweltcup die eine Saison hätte gewinnen können. Da bin ich mal gespannt, ob die es auch überhaupt mal wirklich schafft, weite Sprünge zu zeigen. Und da braucht man auf jeden Fall auch einen guten Mentalcoach und auch zu der Schwedin denke ich auch, dass sie auf jeden Fall noch so eine Übergangssaison braucht, weil Winter ist dann doch noch was anderes. Wie gut sind die Schanden präpariert, sobald da ein bisschen Huckel drin ist oder vereist ist. Man nimmt nur Jacqueline Seifritzberger, die hat ja auch gesagt, es wurde immer schwieriger. Deswegen hat sie ja auch den Entschluss gefasst, jetzt kurzfristig eigentlich aufzuhören, wo jeder gedacht hat, sie macht auf jeden Fall noch die Olympischen Spiele mit. Und die du genannt hast, sind ja fast alles noch sehr junge Athletinnen, aber es wird auf jeden Fall nicht einfach.
Ich glaube auch, dass das viel mit dem Kopf zu tun hat. Ich tue mir da auch schwer, irgendwie eine Prognose zu treffen, wer jetzt besonders gut zurückkommt, wer schlecht zurückkommt, wenn man dann landet und es zwickt dann einfach wieder im Knie. Ich glaube, das ist einfach eine schwierige Sache. Ich kenne das selbst. Ich will jetzt nicht, es geht hier nicht um Fußball oder so, aber ich hatte mir auch die Achillessehne gerissen beim Fußball und hatte da auch wirklich Probleme zurückzukommen, was einfach so eine Kopfsache war. Und ich glaube, das ist beim Skispringen eine ganz ähnliche Situation. Wenn man vielleicht gleich gut in die Saison startet, schnell ein Erfolgserlebnis hat, kann es sicherlich besser losgehen.
Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie die Wettkämpfe wieder gesteuert werden. Ich glaube, da haben die Frauen eben noch einen Vorteil, dass sie es doch noch nicht ganz so weit springen lassen. Ich habe ja schon oft zum Luis gesagt, während den Wettkämpfen bei den Männern, wo sollen die noch hinspringen, weil die Schanze eigentlich dann zu Ende gesprungen war. Und das ist ja, sage ich mal, für die Athletin, die jetzt zurückkommt, vielleicht der große Vorteil, dass die Frauen eben noch oft nicht ganz so weit springen dürfen, sagen wir es mal so. Und aber es wird bestimmt auch Wettkämpfe geben, wo es extrem weit gehen wird auf den Schanzen. Und gerade dann haben solche Athleten natürlich eher mal noch den Nachteil, wo es dann eher schwieriger wird, da mitzuspringen und dann natürlich auch noch eine gute Landung zu setzen.
Das wird sowieso im Laufe der Saison sehr spannend zu sehen sein, wie oft wir dieses Feld im Bullshit-Bingo ankreuzen dürfen, das bei den Frauen mal wieder sehr wenig Anlauf gegeben wurde. Vielleicht werden wir es ja los. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickelt. Dann würde ich sagen, wir übergeben das Wort erstmal an Daniel, weil er jetzt ja in der
Ja.
Nahrungskette erstmal der Letzte ist. Was ist
Ich
denn
wollte
dein?
wieder drehen, aber es bringt natürlich gar nichts. Daniel, du
Ja.
musst da jetzt ran.
Ich bin
Ja.
jetzt dran. Das ist jetzt mein Einstand hier, was eine These
Ja.
angeht. Ja, ich möchte ein bisschen auf die Olympiasaison gucken und habe mir deswegen, oder auf Olympia generell, auf die Olympischen Winterspiele, habe mir deswegen mal die italienischen Damen rausgesucht. Die hatten ja in der Vorsaison den Sommer-Grand Prix durch Lara Malsina gewonnen. Annika Sief, die vorher noch nordische Kombiniererin war, ist Zweite geworden. Und im Winter lief es dann jetzt auch ganz gut. Malsina war als beste Italienerin auf Platz 16. Das beste Ergebnis war ein siebter Platz in Hinzenbach und Annika Sief ist auf Platz 26 insgesamt gelandet. Dahinter noch Martina Ambrosi und ohne Punkte noch Jessica Malsina, Noelia Fürich und Martina Zanizza. Naja, und jetzt beginnt natürlich für die Italienerinnen eine ganz tolle und spannende Saison, weil es die Olympischen Spiele im eigenen Land sind. Daher ist es jetzt auch richtig bitter, dass Lara Malsina zu den Springerinnen gehört, die sich während des Sommer-Grand Prix das Kreuzband gerissen haben. Bei ihr war das aber nicht dann auf der Olympiaschanze selbst wie bei anderen, sondern beim Auftakt in Courchevel. Das war das vordere Kreuzband, das sich da gerissen hat. Den Innen- und Außenmeniskus auch noch. Also richtig heftige Verletzung, da hat der italienische Wintersportverband auch direkt die Mitteilung gemacht, dass sie als beste italienische Springerin der Vorsaison die ganze Saison ausfallen wird. Ja, richtig, richtig bitter auf jeden Fall. Und Annika Sief, die hat den Sommer-Grand Prix auch komplett verpasst. Sie war die erste Springerin, die auf der neuen Schanze in Predazzo gesprungen ist. Sie kommt ja auch aus Calavese, was so rund 20 Minuten von Predazzo entfernt ist. Aber sie war tatsächlich auch die erste, die sich auf der Schanze verletzt hat. Genau bei so einem Testsprung vergleichsweise glimpflich ging das aus. Sie hat sich nur die Hand gebrochen, wurde aber operiert und musste dann etwas pausieren. Hat jetzt aber in Planica nochmal trainiert und für sie geht es jetzt ganz normal, also so normal man nach einem Handbruch in eine Saison gehen kann, in die neue Saison. Trotzdem natürlich alles andere als optimal. These ist aber so ein kleines bisschen von mir, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine große These ist, aber durch die ganze Modernisierung, die es da gab, also neue Schanzen, neuer Kampfrichterturm, neuer Lift und so weiter, wodurch ja auch der Tourismus in der Region gestärkt wird, profitiert das italienische Frauenskispringen einfach ganz stark und nachhaltig von diesen Bedingungen, die es dort gibt, also von dieser ganzen guten Infrastruktur. Und solche Möglichkeiten haben andere Länder nicht. Da würde ich später nochmal dazu kommen in dieser Folge. Von daher ist die These, dass auch wenn die Italienerinnen jetzt wahrscheinlich keine große Rolle bei den Olympischen Spielen im eigenen Land spielen werden, dass sie trotzdem ganz stark davon profitieren werden, von dem, was dort diesen Winter passiert.
Diese Schanze scheint ja irgendwie verflucht zu sein, ey. Dass da schon so viele Sachen passiert sind. Oh. Aber ich hoffe, dass deine These zutrifft, weil das würde dem Damenskispringen ja durchaus gut tun, wenn dann noch mehr internationale Beteiligung ist, was ja eh schon eine große Stärke des Frauenskispringens ist. Und dass da überhaupt Geld reinfließt, kann ja auf lange Sicht eigentlich dem Skisprungsport da nur gut tun.
Ja, ich musste schon schmunzeln, der Luis gleich auch ein bisschen. Ich glaube es eher nicht, weil ich sag mal, Predazzo hat ja nicht das erste Mal ein großes Ereignis vor der Haustür. Sie hatten ja auch jetzt schon ein paar Mal die Weltmeisterschaften innerhalb von, ja, Luis, du weißt das besser, du bist Lexikon, aber in den 2000 bestimmt 2 oder 3 Mal. Also einmal war ich auch bei den Weltmeisterschaften mit dazu dabei. Es war eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Schanze und irgendwie haben sie es jetzt ein bisschen verhunzt. Ich hoffe, sie haben jetzt nachgebessert und dass es im Winter dann wieder so eine harmonische Schanze ist, wo man auch gerne hinfährt. Und ich glaube, es profitieren wieder alle anderen Verbände davon, dass sie vielleicht nochmal eine schöne Schanzenanlage mehr haben, in den Alpenregionen, aber das kommt eben darauf an, wie sie es jetzt verbessert haben, weil sonst wird die Schanze gemieden, dann fährt keiner hin. Und ja, der italienische Skiverband hat schon so oft irgendwie Geld in die Hand genommen, aber das ist jetzt für das Ereignis und danach ebbt erstmal wieder alles ab. Und ich befürchte, dass das leider diesmal wieder so sein wird, weil eben auch die Frauenmannschaft so geschwächt ist und im Endeffekt zählt jetzt für den italienischen Verband das Hier und Jetzt. Und was danach kommt, sie denken halt nicht weit genug und ich glaube, das haben sie die letzten Jahre schon immer gemacht und es ist mir schwer vorstellbar, dass das jetzt anders wird.
Also ich würde es mir wünschen, dass du mit der These Unrecht hast. Ich würde es noch ein bisschen abschwächen wollen, weil was war der Status quo, bevor die Schanze eröffnet wurde? Da hatten die Italienerinnen im eigenen Land gar nichts, worauf sie trainieren konnten. Das heißt, sie mussten immer nach Innsbruck fahren, sie mussten immer nach Stams fahren, nach Planitza, da und dorthin. Unter der Prämisse, dass die Anpassungen, die sie jetzt vorgenommen haben, die ja auch wohl ganz gut funktioniert haben sollen, die Schanze jetzt quasi gerettet haben, ist es auf jeden Fall eine gute Nachricht. Aber ich bin auch bei Daniel, für die laufende Saison wird es keinen großen Impact haben, vor allem weil die Anlage ja ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch gesperrt wird. Das heißt, du kannst auch während des Winters nicht drauf trainieren. Und jetzt, was vom italienischen Team übrig geblieben ist nach Lara Malsinas Verletzung, stimmt mich nicht wirklich optimistisch. Also der Sommer von Annika Sieff war nicht besonders gut. Da hat sie jetzt in Klingenthal zum Glück noch mal ein bisschen eine Aufwärtstendenz gezeigt. Aber mich würde es wundern, wenn sie in Sphären oberhalb von dem unterwegs ist, wo sie jetzt gewesen ist. Und beim Rest muss man so ehrlich sein, da muss man froh sein, wenn die überhaupt mal in die Punkte springen. Also Jessica Masina hatte jetzt fast 2 Jahre gar keine Weltcup-Punkte geholt, obwohl sie ständig mit dabei war. Martina Ambrosi hat die Form aus der letzten Saison leider gar nicht mit übernehmen können. Und die anderen, die es dann noch so gibt, die sind eben noch sehr, sehr jung. Denen muss man auch Zeit geben, dass die jetzt in der olympischen Saison irgendwie den Durchbruch schaffen, sehe ich ehrlicherweise nicht. Für sie wäre es ein Erfolg, wenn sie es tatsächlich schaffen würden, mit mehr als 2 zu Olympia zu fahren. Weil das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, dass sie da mehr als nur diesen einen Quotenplatz bekommen, den sie als Ausrichter haben. Und alles andere wird sich, glaube ich, nicht in dieser Saison entwickeln, sondern wenn dann danach. Jutchen, dann haben wir die erste Runde bei den Frauen absolviert. Ich würde sagen, wir gehen in die zweite. Wer soll denn als nächstes präsentieren?
Wir fragen wieder unser Rädchen. Ich versuche Spannung aufzubauen, weil die Leute das nicht sehen können. Daniel darf noch mal.
Hey, mache ich direkt weiter. Ja, mit
Ihr hört das nicht. In meinem Ohr ist jetzt immer, wenn das Rad sich gedreht hat, Applaus für die Person, die gewonnen hat. Also stellt euch bitte immer Applaus vor, bevor jetzt jemand anfängt zu sprechen.
Ja, ich werde hier auf deinem Bildschirm auch als Winner mit einer Krone dargestellt. Daher mache ich mal direkt weiter und habe jetzt nicht so eine richtige These, sondern eher so ein bisschen mal geschaut, wie sich das Skispringen der Frauen an das der Männer angenähert hat. Das ist natürlich ein Thema, über das man eine ganze einzelne Folge auch füllen könnte. Deswegen habe ich mich jetzt mal ein bisschen auf so ein, zwei Punkte beschränkt, die wir aber auch schon in der Einleitung so ein kleines bisschen hatten. Also wir hatten schon drüber gesprochen, es gibt jetzt Rekord an Einzelwettbewerben. 33 Stück hattest du, glaube ich, gesagt, Luis, ne? Das ist dieses Jahr. So viele gab es noch nie. Es gab die dritte, tu gibt jetzt die dritte Two-Nights-Tour. Was stand jetzt? Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, auch die letzte sein soll, weil ab nächstem Jahr soll es in Innsbruck dann auch Flutlichtmasten geben, was dazu führt, dass die Frauen auch eine Vierschanzentournee haben könnten. Die würden dann nämlich nach den Männern springen. Und das wäre dann auch im Dunkeln mit dieser Flutlichtanlage quasi möglich. Also letzte Mal Two-Nights-Tour und zum ersten Mal eine Vier-Schanzentournee, was meiner Meinung nach wirklich ja, elementar dafür ist, dass sich das Skispringen der Frauen weiter dem der Männer annähert. Und ich frage mich auch, warum es überhaupt noch nicht dazu gekommen sind. Also es ist so ein bisschen auch mit dem Skifliegen, was es jetzt in Planitzer gibt. Das sind so Baby Steps, die jetzt gemacht werden, die ich cool finde. Ich hoffe, dass die Schritte dann in Zukunft ein kleines bisschen größer werden. Ich habe mir mal so angeschaut, wie sich die Preisgelder verändert haben. Die werden ja dieses Jahr in Euro ausgezahlt, nicht mehr in Schweizer Franken. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was es damit auf sich hat, aber es ist auf jeden Fall so der offizielle Stand. Die Herren bekommen pro Springen, also die besten 30 unter denen, werden 102.000 Euro und 250 ausgezahlt. Das ist ein Anstieg von 13,2% zur Vorsaison. Und die Damen bekommen pro Springen an die besten Springerinnen 35.200. Das ist immerhin ein Anstieg von 7,8% zur Vorsaison. Und die Frauen liegen rund um das Preisgeld, also in dem Vergleich, was insgesamt ausgeschüttet wird, bei rund einem Drittel von dem, was die Männer bekommen. Das zieht sich auch so durch die ganzen Platzierungen einfach durch. Die Preisgelder für Männer Team und Mixed springen, die sind identisch. Also da müssen die Männer, auch wenn sie mit Frauen zusammenspringen, keine Einbußen irgendwie hinnehmen. Da bleibt das Geld gleich. Aber ich habe jetzt nichts dafür gefunden. Das war ja auch in der Vorsaison ein ziemlich großes Thema, auch außerhalb der Skisprungszene, was Frauen für bei der Qualifikation für einen Qualifikationssieg bekommen. Also bei den Männern ist es verbucht, die bekommen 3.175 Euro. Bei den Frauen habe ich jetzt nichts Einheitliches gefunden. Ich hoffe, es ist zumindest mehr als ein Rituals Beauty Set, wobei es die natürlich auch von anderen Marken sicherlich gibt, von Nivea oder was weiß ich, das weißt du vielleicht besser, Luis. Und dann ist auch noch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, die Sichtbarkeit, wie wichtig die ist. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau aus der Vorsaison, ob die Damen jetzt wirklich jedes Mal im Fernsehen zu sehen waren oder ob die dann auch mal in den Livestream ausgelagert wurden. Zumindest die ersten Springen in der ARD und im ZDF, die werden live dann auch im TV gezeigt, was finde ich einfach eine wichtige Sache für die Präsenz ist. Es wäre cool, wenn, habe ich mir gedacht, wenn dann auch wirklich Expertinnen und Experten eingesetzt werden, die sehr in der Materie drin sind, sich da wirklich gut mit auskennen und einen so als Zuschauerinnen und Zuschauer gut durch den Wettkampf begleiten würden. Ich habe da in der Vorsaison immer mal Sven Hannawald gehabt als Experte beim Frauenspringen, was sicherlich auch gut gemeint ist. Und ich finde auch toll, wie er sich für die Vierschanzentournee und ähnliches einsetzt. Ich habe aber so von mir als reinem Fan so den Eindruck gehabt, dass er da nicht so richtig in die Tiefe gehen konnte. Deswegen so jetzt die Frage an euch, was müsste eurer Meinung nach denn noch getan werden, um das Springen der Frauen ja, sichtbarer zu machen, um es mehr anzugleichen?
Das ist eine große und schwierige Frage. Ich nehme das so wahr, dass das gerade bei Olympiasaison automatisch passiert, dass es automatisch präsenter wird, dass mehr Springen ins TV kommen und dann mit einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden, weil es zum Glück eben eine olympische Disziplin ist. So gesehen, ich will jetzt nicht da von einem Automatismus sprechen, aber irgendwie ist das ja so die Regel, konnte man in den letzten Jahren so feststellen. Ansonsten muss man halt sagen, ja, die Wintersporttage sind halt eben voll. Da priorisieren die Sender gerade, wenn Sportarten parallel laufen. Da müsste man dann halt schauen, ob sich das Frauenskispringen nicht in den Quoten besser schlägt als manch andere Sportart. Aber das hängt sicherlich auch mit deutschen Erfolgen zusammen. Der allererste Punkt, bei dem ich aber ansetzen würde, ist tatsächlich das Thema Preisgeld, was du erwähnt hast. Da wird sich mit gerühmt, ja, dass mehr ausgezahlt wird, aber dieser Pay Gap, um mal dieses hässliche englische Wort zu benutzen, der ist ja de facto gleich geblieben. Also dieses eine Drittel, was die Frauen vom Preisgeld der Männer bekommen, das ist jetzt in diesem Jahrzehnt auf jeden Fall immer schon so gewesen. Und da müsste sich in erster Linie mal was ändern, weil ansonsten ja, brauchen sich Springerinnen auch nicht hinzustellen, sagen, ja, wir verdienen oder wir sollten de facto das Gleiche verdienen, wenn am Ende die Männer dann auch mehr bekommen. Und ja, obwohl es versprochen wurde, bei dem Thema Quali-Preisgeld sich was ändert, nichts passiert, überrascht mich jetzt weniger, aber ich finde, das sollte selbst auf der Prioritätenliste beim Preisgeld nicht an erster Stelle stehen, weil letzten Endes eine Qualifikation allein dadurch, dass sie nicht im TV läuft, keine große Relevanz hat im Frauenskispringen, sondern die Wettkämpfe sollten de facto besser entlohnt werden. Das wäre auf jeden Fall ein Wunsch, den ich hätte.
Ja, aber ich denke, also ich bin ja auch immer für Gleichberechtigung und soll sich auch auf jeden Fall annähern, aber man muss sich trotzdem mal vor Augen halten, was trotzdem für Gelder fließen. Also im Gegensatz zu anderen Wintersportarten oder Sommersportarten, jetzt wenn man mal die ganz großen Sportarten ausklammert. Ich glaube, da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wenn man die Entwicklung sieht, jetzt innerhalb der letzten 10 Jahren oder wo vielleicht auch noch eine Carina Vogt Olympiasiegerin geworden ist und was sie bekommen hat, ich denke, das ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und es geht ja auch nicht zurück. Und mit der Präsenz denke ich auch, dass allein dadurch, dass die Veranstalter jetzt am gleichen Ort sind, dass da automatisch mehr TV-Präsenz vielleicht passiert. Und wenn sie wenigstens immer die Top 15 vom letzten Durchgang jedes Mal mitzeigen, weil sie ja eh vor Ort sind, ist das, denke ich, auch auf jeden Fall der richtige Schritt. Klar, wenn man es dann wieder mit Männern vergleicht, ist es relativ wenig. Aber ich sehe mal die ganzen Wintersportarten, auch Sommersportarten, wo man teilweise gar nichts mitbekommt, außer vielleicht bei diesem einen großen Event, Olympische Spiele, und dann eigentlich 4 Jahre gar nichts hört. Denke ich, können wir uns trotzdem sehr glücklich schätzen. Und wenn der Erfolg weiterhin stimmt, wie vielleicht letztes Jahr durch eine Selina Freitag oder durch eine Katharina Schmid, ich wollte nicht schon alten Namen sagen, denke ich, kommt auch die Präsenz mit dazu und auch allein durch die Mixed-Wettbewerbe, auch wenn es jetzt nur zwei sind, aber da sehen wir auf jeden Fall mehr die Frauen. Und ich denke, also ich würde es jetzt auch nicht zu negativ sehen. Das ist klar, es müsste viel mehr angeglichener sein und die Frauen könnten auf jeden Fall auch das Gleiche wie die Männer verdienen. Aber man muss ja auch die ganze Entwicklung mal sehen. Und das, denke ich, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wenn wir wissen, vielleicht sogar vor 15 Jahren hat die Siegerin nicht mal 200 € bekommen, so ungefähr im COC-Springen. Und das sollte man sich auch immer mal vor Augen halten.
Ich würde nur kurz einwerfen wollen, wenn eine Springerin aus rein egoistischen monetären Motiven denkt, müsste sie sagen, ich möchte nur noch Mixed springen, weil de facto verdienen sie genau in diesen Wettkämpfen am besten. Und dass das so ist, dass Frauen und Männer da gleich viel bekommen, finde ich super, weil letzten Endes sind die Sprünge ja auch gleich viel wert. Nur das kann es halt einfach aus meiner Sicht nicht sein. Da müsste man sich was anderes überlegen, dass zumindest dieser Schritt vom Einzel hin zum Mixteam nicht so groß ist in der jeweiligen Summe, die du dann verdienst.
Oder die Schere einfach zwischen Männern und Frauen, dass das sich
Ja,
wenigstens mehr annähert.
genau,
Da gebe ich
ja.
euch ja vollkommen recht. Aber ich wollte nur mal sagen, das ist trotzdem schon, also ich glaube,
Es ist
für eine
jammern auf hohem
Sportart,
Niveau, ja.
ja, das wollte ich wirklich auch mal sagen. Und die jetzt alle Skispringerinnen und damit vorne springen, ich glaube, die können sich auch schon wirklich gut was zur Seite legen.
Hoffentlich, ja. Okay, dann haben wir dieses übergeordnete Thema abgeschlossen und in Anbetracht der Uhr so ein bisschen auf die Tube drücken sollten wir schon, finde ich. Deswegen schauen wir jetzt mal, wer als nächstes dran ist. Ich kann schon mal spoilern, meine Themen sind grundsätzlich eher kurz gehalten, aber jetzt ist erstmal noch die liebe Julia an der Reihe.
Oh Mann. Ich Ich weiß nicht, warum. Die Chance war 50-50, dass ich das jetzt werde. Und trotzdem war ich aufgeregt, als ich jetzt dran komme. Meine nächste These: Ich habe mich mit dem Team Japan beschäftigt. Und zwar haben wir gesehen, dass die japanischen Frauen im Sommer Grand Prix sehr stabil waren. Sie haben an mehr Wettkämpfen teilgenommen als andere Springerinnen. Trotzdem kann man nicht unerwähnt lassen, dass sie sehr stabil waren und vorne reingesprungen sind. Besonders Nozomi Maruyama natürlich, die den Sommer Grand Prix gewonnen hat, die auch oft gestartet ist, aber nichtsdestotrotz hat die ja wirklich gute Leistung gezeigt. Meine These: Tobi hatte letztes Jahr schon diese Vorahnung, dass Sara Takanashi eventuell wieder ein bisschen erstarken könnte. Ich glaube, dass die japanischen Frauen dieses Jahr mehr vorne reinspringen als zuletzt. Ich glaube, dass die Regeländerung auch um den Anzug den Japanerinnen in die Karten spielen könnten, mit ihrer Symmetrie, mit ihrer Stabilität, mit ihrem guten, technisch sauberen Absprung, und dass durch die engeren Anzüge da etwas sich verschieben könnte, dass ihre Technik genau die richtige sein könnte für die nächste Saison.
Ich gehe auf jeden Fall bei dieser These mit. Ich möchte jetzt nicht schon zu stark ins Tippspiel gehen, weil da kommen wir ja später auch noch zu, aber da sind die Japanerinnen und auch die Japaner bei mir sehr stark vertreten. Von daher würde ich da auf jeden Fall mit dir mitgehen, und sagen, dass die Japanerinnen und Japaner sehr von dieser Regeländerung oder dieser Anpassung profitieren werden.
Ja, das habe ich ja auch schon öfters mal im Sommer mit dir, liebe Luis, analysiert, dass eben die Japanerinnen und Japaner davon sehr profitieren werden, wenn alles so bleibt und eben so kontrolliert wird, wie es eben kontrolliert wird. Und deswegen sehe ich auch, ohne dem Tippspiel vorzugreifen, auch eben die Nation Japan sehr weit vorne diesmal. Und denke auch, dass das wirklich für die Frauen eine richtig, richtig gute Saison werden kann, nicht mit nur einer Springerin, sondern wirklich als sehr starkes, kompaktes Team.
Als Team sehe ich sie auch sehr weit vorne. Ich bin nur ein bisschen zusammengezuckt, als du den Namen Sara Takanashi erwähnt hast. Natürlich war das ein indirektes Zitat vom lieben Tobi. Liebe Grüße an der Stelle. Aber da bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, dass wir das Beste von ihr in ihrer Karriere schon gesehen haben. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie es nochmal schafft, auf dieses ganz, ganz hohe Top-Level zu kommen und wirklich wieder um Siege mitzuspringen, weil das hat sie jetzt im Sommer auch schon nicht geschafft, obwohl da auch einige Konkurrentinnen nicht da waren. Sie hat es in der letzten Saison nicht geschafft. Sie wartet jetzt auch schon sehr, sehr lange auf wirklich ein großes Erfolgserlebnis, und ja, je länger das dauert, desto unwahrscheinlicher wird das aus meiner Sicht. Aber auch da lasse ich mich gerne überraschen, wenn es denn anders kommen sollte.
Ich glaube, auch im Team sind sie einfach gut aufgestellt.
Ja, die würden sich über ein klassisches Teamspringen sehr freuen. Da
Genau.
könntest du die ohne Probleme auf Platz 1 tippen, so gut drauf, wie sie jetzt im Sommer waren. Das ist echt schade, dass es das nicht gibt.
Tja, aber dann jetzt ohne weiterhin zu drehen, Luis, was ist denn
Ja.
deine zweite These?
Ich finde, das schließt sich sehr gut an das, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, weil ich habe mir die Frage gestellt, hat der Sommer schon verraten, was jetzt im Winter kommt? Man argumentiert ja gerne mit, ja, bei den Frauen ist das Teilnehmerfeld im Sommer sowieso prominenter. Das heißt, man kann so eine erste Tendenz schon ablesen. Es hat sich ja auch so gezeigt, dass derselbe Pool aus Springerinnen die Top-Plätze unter sich ausgemacht hat. Ich glaube allerdings nicht, dass wir schon zu sehr gespoilert wurden. Das Feld ist meiner Meinung nach zu dicht, als dass wir jetzt Woche für Woche immer dieselben Ergebnisse sehen werden, sei es jetzt auf dem Podium oder gerade auf den Rängen dahinter, ist, glaube ich, sehr, sehr viel Bewegung. Es waren ja auch längst nicht alle im Sommer permanent am Start. Also so eine wirklich hundertprozentige Kostprobe haben wir aus meiner Sicht nicht bekommen. Deswegen bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, dass das sehr, sehr interessant, abwechslungsreich sein wird, dass wir auch vielleicht nicht eine hundertprozentige Dominanz erleben werden, so wie das in der Endphase der letzten Saison der Fall war, was Nyka Priebus da zusammengesprungen ist. Also aus meiner Sicht gibt es genügend Argumente, die dafür sprechen, dass das eine sehr, sehr abwechslungsreiche, unterhaltsame Saison bei den Frauen wird. Das wäre so meine abschließende These für den Teilbereich.
Ja, gebe ich dir recht. Also ich glaube, allein Eben, weil wir gar nicht wissen, diese unbekannte Disqualifikation, gelbe und rote Karte, ich glaube, allein das bringt schon viel Spannung bei, also wo vielleicht wirklich, wenn es so läuft, der Weltcup vielleicht darüber mitentschieden wird. Das ist ja dadurch schon sehr spannend. Und es sind auch sehr, sehr viele verschiedene Schanzen. Die Saison ist extrem lang. Also gerade was du auch vorhin erwähnt hast mit einer Asia-Tour, also ja, Japan-Tour war schon immer auch anstrengend, weil ja auch die Bedingungen da immer nicht gerade die einfachsten sind. Und die Zwischenwoche war auch anstrengend. Also finde ich es eigentlich auch gut, dass sie jetzt noch einen Wettkampf mehr haben. Aber es ist natürlich trotzdem dann mit Verreisen und gleich wieder Wettkampf und neue Schanze. Ich glaube, das kann sehr kräftezehrend werden. Und andererseits glaube ich auch die Asia-Tour wieder sehr entscheidend, wer zu den Olympischen Spielen fahren darf und wer nicht. Und das ist ja immer so ein bisschen dieses, naja, was ich schon als Athletin hatte, Japan, du kannst ja mal schnell einen guten Platz erspringen, wenn das Glück auf deiner Seite ist, aber es kann auch mal ganz schnell nach hinten losgehen, dass einfach nichts zusammenläuft in keinem Wettkampf und du nicht unbedingt nur selbst dran schuld bist.
Es
Ja.
fällt halt auch genau in die Phase, wo die Quotenplätze quasi endgültig vergeben werden und danach muss dann auch nominiert werden.
Und das war ja
Also,
immer so. Und das ist,
ja.
wenn du vielleicht dann schon nicht nach Japan mitfliegst, weil du eben ein starkes Team hast, dann kannst du eigentlich die Olympischen Spiele schon fast abhaken, obwohl dann die Saison ja immer noch so, so viele Wettkämpfe bietet. Und Sommer-Grand-Prix, gerade mit dem Tippspiel, habe ich mich ja schon oft täuschen lassen. Winter ist eben einfach was anderes. Einfach auch alleine von der ganzen Aerodynamik und von den ganzen, sage ich mal, wie die Luft dich trägt. Die ist im Winter einfach anders als im Sommer. Da hat man eben doch mal mehr Aufwind und mehr Thermik. Jetzt kam ich aufs richtige Wort und als im Winter. Und aber nichtsdestotrotz denke ich, die Teams, die wir jetzt vorne gesehen haben, werden schon auch wieder mit vorne dabei sein. Und es wird wie immer eine Überraschung geben, die jetzt vielleicht sich noch gar nicht so gezeigt hat, wo man wirklich dann wieder sagen, Mensch, im Sommer haben wir das nie mitgerechnet, dass jetzt die oder der vielleicht ganz vorne mit dabei sind.
Aber das ist ja das Schöne an dem Sport. Sonst würde er uns ja auch nicht so faszinieren. Dann würde ich sagen, wir wagen den Schwenk rüber zu den Männern, denn auch dort haben wir ja einige Thesen mitgebracht. Wir müssen mal schauen, ob wir tatsächlich alle unterbekommen. Ansonsten heben wir uns welche auf. Die Saison ist ja, wie bereits erwähnt, noch gar nicht angefangen und auch noch sehr, sehr lang im Fortlauf. Und ich darf wieder beginnen. Dann würde ich sagen, ich bringe eine von meinen zwei Thesen. Das ist auch die, die ich interessanter finde. Und damit würde ich dann auch zurücktreten, sozusagen. Ich stelle ganz provokant die Frage, wird bei den Polen wirklich alles besser? Weil das ist ja der Eindruck, den sie unbedingt vermitteln wollten, nachdem die Ära Thomas Thurnbichler ja so unschön zu Ende gegangen ist in Planitza. Also es wurde sehr viel nachgetreten im Nachgang. Es wurde auch sehr offensiv betont, wie viel besser die Atmosphäre im Team ist und ja, dass man jetzt eine glorreiche Zukunft vor sich hat. Die Wahrheit ist aber, kein Springer, der vom neuen Nationaltrainer Maciej Maciuszak ist der Mann, trainiert wird, hat im Sommer nennenswerte Fortschritte gemacht. Es gibt sogar Springer, die weit davon entfernt waren, die Leistung zu bringen, die sie schon mal gebracht haben, nämlich die beiden erfolgreichsten in den letzten Saisons, Pawel Wąsek und Alexander Znicz. Auch der Aufschwung von Kamil Stoch hat nichts mit dem neuen Nationaltrainer zu tun, sondern mit seinem Privattrainer Michał Dolezal und selbst der neue Mann, der jetzt mit dabei ist, Kacper Tomaszak, der so ein bisschen als Hoffnungsträger gehypt wird, hat mit dem neuen Nationaltrainer gar nichts zu tun, sondern wird von Daniel Kwiatkowski trainiert. Das ist ein Nachwuchstrainer. Und deswegen sehe ich nicht, wie die Polen als Mannschaft wieder auf Top-Level agieren werden, was ja ihr erklärtes Ziel ist, nachdem was alles so passiert ist. Und ich merke auch, dass ich mit dieser Meinung nicht alleine bin, denn wenn man sich mal schaut, wieso die Fans in Polen drauf sind. Und ich habe natürlich auch wieder mit ein paar Kollegen gesprochen, die nochmal deutlich besser informiert sind. Da ist die Laune doch ziemlich gedämpft. Also die Vorfreude auf deren Saison liegt nicht bei einer 8, sondern deutlich drunter. Und deswegen ist es nicht damit getan, dass man einfach nur den Trainer ausgewechselt hat. Ich prophezeie einen schwierigen Winter für die Polen. Ich bin gespannt, ob ich Gegenrede oder Zuspruch von euch erfahre.
Ich glaube, wir sind, also du bist der Experte, was Polen angeht. Du bist sowieso unser Lexikon, aber vor allem, was Polen angeht, bist du ja sehr gut vernetzt. Ich stimme dir da vollkommen zu und glaube, dass generell es unrealistisch ist, durch einen Trainerwechsel innerhalb von ein paar Sommermonaten, dass sich da alles komplett umdreht. Und es ist ja jetzt nicht so, dass das polnische Team erst seit letztem Jahr schlecht gesprungen ist oder nicht mehr auf dem Höhepunkt war, wie es sonst war, sondern das hat sich ja schon länger angedeutet mit den dreien von der Tankstelle, dass sie ja einfach den Zenit langsam überschritten haben. Und deswegen, ich glaube, du bist da, deine These ist richtig und wir können jetzt kein Zauberwerk erwarten.
Da würde ich auch mitgehen. Ich frage mich dann auch bei der Sache, also erstmal der Sommer-Grand Prix sah ja ganz gut aus, aber seit Wladimir Sograbski traue ich dem Sommer-Grand Prix überhaupt nicht mehr. Und daher würde ich, gehe ich auch von einer ganz schwierigen Saison aus. Und was mich auch so ein bisschen so generell ungläubig stimmt, dass das eine gute Saison wird, ist, selbst wenn jetzt die Leute aus dem Sommer-Grand Prix, also Kamil Stoch oder David Kubacki, eine gute Saison haben, Kamil Stoch wird ja oder hat zumindest angekündigt, nach den Olympischen Spielen zurückzutreten. Und dann wird es halt langsam auch mal höchste Zeit, dass mal jemand von ganz unten irgendwie dazukommt. Also wirklich ein junges Talent, was aufgebaut wird. Und da sehe ich bei den Polen irgendwie nicht richtig viel. Selbst wenn diese Saison noch ganz gut wird, verdeckt das für mich wirklich das Problem nur kurzfristig. Und das langfristige Problem ist halt wirklich, dass Polen da ja, deutlich an Qualität verlieren wird, ist meine These.
Ja, ich denke auch, das könnte ich mir schon vorstellen, dass der Kamis doch mit vorne dabei sein könnte. Also dem traue ich viel zu, weil er hat schon ein paar Mal bewiesen, dass er auch nach schlechten Saison wieder ganz oben mit dabei war. Und er hat ja wirklich gute Sprünge auch im Sommer-Grand-Prix gezeigt. Die haben, finde ich, mir nicht schlecht gefallen. Aber das ist somit der Einzige, dem ich noch was zutraue, der dann nochmal die polnische Fahne wirklich nach oben hält. Und Polen hat das ja seit Jahren schon verpasst, den Nachwuchs heranzuführen. Aber ich glaube, Polen hat ganz andere Probleme. Das ist nicht nur der Trainer, das ist das ganze Verbandskonstrukt, was da mitspielt. Man sieht es auch beim Frauenskispringen, dass sie da Jahre verpasst haben. Und selbst wenn sie da mal irgendwie so ein bisschen den Anschluss geschafft haben, haben sie wieder Schritte eingeleitet, die irgendwie das Team noch mehr, sag ich mal, zerworfen haben, ohne jetzt wirklich da im Detail alles zu wissen. Aber ja, ich denke, Luis weiß, was ich meine. Und ich glaube, da muss was verändert werden von den Funktionären, dass da überhaupt mal eine Struktur reinkommt.
Wir würden es Ihnen natürlich wünschen, aber so viel Einigkeit herrscht in der Runde, glaube ich, selten bei einer These. Dann bin ich jetzt gespannt, was ihr beiden noch zu liefern habt, liebe Julia, lieber Daniel. Und als nächstes an der Reihe, na komm, wir spielen den Ball weiter zu Daniel, auch wenn das Glück gerade was anderes sagt.
Gut.
Ja, das können wir gerne machen. Ich habe jetzt auch noch zwei Thesen. Ich würde dann auch eine noch vorstellen. Ich habe eine zum finnischen Team und eine zum norwegischen. Ich glaube, die norwegische ist allerdings ein bisschen wichtiger und drängender jetzt zum Saisonstart. Wir haben ja alle den Anzugsskandal mitbekommen, will den jetzt eigentlich auch nochmal aufrollen, aber da gibt es jetzt Mitte Oktober auch nochmal so ein bisschen Schlagzeilen. Es wird der Vorschlag der FIS ist, drei Betreuer, darunter den früheren Cheftrainer Magnus Brevik, für 18 Monate zu sperren, dazu eine hohe Geldstrafe in Höhe von rund 4.300 Euro. Gab es dann ein sehr umfangreiches Antwortschreiben der Norweger, in dem die der FIS eine jahrelange Doppelmoral sowie ein unsicheres, schlecht kontrolliertes Regelsystem vorwerfen. Lindvik und Forfang, die wurden ja schon gesperrt, haben ihre Strafe ja abgesessen, haben ihre Strafe auch bezahlt. Magnus Brevik ist weg, Rune Welter ist jetzt der neue Trainer und vor dem Start der Saison ja, hört man da aus der sonst so harmonischen, wie es ja immer heißt, Skisprungfamilie dann doch so ein paar wirklich strengere Worte. Andy Wellinger war da ganz deutlich. Philipp Raimund hat auch ziemlich deutlich, fand ich, von ein bisschen einem bösen Blut gesprochen. Hat auch gesagt, dass er froh war, dass er die beiden jetzt noch nicht an der Schanze gesehen hat. Und im Gegenzug hat Lindvik dann auch in einem Interview gegenüber dem Dagbladet gesagt, diejenigen, die am lautesten schreien, sind diejenigen, die selbst am schlimmsten waren. Daher die Frage, mit was für einer Stimmung glaubt ihr, wird es da in den Saisonstart in Lillehammer gehen? Wird es da ein bisschen angespannter auf der Schanze zugehen?
Ich finde das ja echt interessant, wie Lindvik da charakterlich mit dieser ganzen Sache umgeht. Also es gibt da die Personen, die dann eher sagen, okay, ich halte mich erstmal zurück, und es gibt die, die dann dagegen treten, so oder zurückschießen oder wie man das sagen möchte. Und Lindvik ist echt laut, ne? Das ist von Anfang an in dieser ganzen Affäre Und ich würde so gerne mal Mäuschen spielen, wo denn da jetzt wirklich die Wahrheit liegt. Also er unterstellt ja eigentlich, dass alle anderen genauso schummeln würden wie sie. Und das wundert mich dann nicht, dass jemand wie Philipp Raimund oder Andreas Wellinger sagen, Entschuldigung, dass mein, da ist das böse Blut noch nicht ganz aufgewischt, wenn man selbst die ganze Zeit versucht, hoffentlich fair zu sein. Also ich kann mir vorstellen, dass das erstmal ein bisschen angespannt ist da auf der Schanze, ja.
Mich würde es überraschen, wenn es nicht so wäre. Also dafür ist auch im Sommer jetzt zu viel passiert, als dass man sagt, ach, man begegnet sich da wieder wie vorher. Ich bin sogar für meinen Teil auch ganz froh, dass ich das nicht aus nächster Nähe mit erlebe oder selber Springer bin, weil ich auch nicht genau wüsste, wie ich damit jetzt umgehen würde, ehrlicherweise. Also das ist eine Konfrontation, die man gerne vermeiden würde, sage ich mal so.
Ja, ich glaube, es ist jetzt dann auch mal trotzdem gut und man sollte jetzt einfach sagen, mal wie ein Neustart. Das macht ja auch das Regelwerk jetzt vielleicht auch möglich, da anzufangen. Und ich denke, jeder weiß, wie er die letzten Jahre gesprungen ist. Und es gab es schon immer, also auch schon vor 20 Jahren, das probiert wurde, irgendwas mit einer Plombe zu verändern oder mit Schrittlängen und. Und was mich nur mal interessiert hätte, wenn sie wirklich bei der WM alle Top 15 dann nach dem Durchgang kontrolliert hätten, wer da vielleicht noch mit erwischt worden wäre. Und das ist eigentlich, weil ich immer noch der FIS ankreide, dass sie das eben nicht gemacht haben und dadurch vielleicht auch die ganze Stimmung so mit angeheizt haben und dass die Norweger so betrogen haben. Ja, das steht außer Frage, aber ich möchte nicht wissen, was vielleicht noch in anderen Anzügen gefunden worden wäre. Und das hat, glaube ich, damals die FIS ziemlich verpasst und deswegen ist das jetzt auch alles so. Naja, ich muss sagen, nicht gut geregelt worden im Sommer. Das hatten wir auch schon mal diskutiert, Luis. Und klar, die Strafe, die sie bekommen haben, sind wir mal ehrlich, auch gerade was das Geld betrifft, ist ja für die beiden wirklich jetzt lächerlich. Es hätte vielleicht jemand getroffen, der kaum im Weltcup irgendwas zu sagen hat und irgendwie überhaupt überlebt im Skispringen. Aber ich denke, gerade die Geldstrafe, also ich denke,
Ja.
ja, da hätte ich die Strafe auch akzeptiert und das so hingenommen. Und
Was mussten die zahlen?
Luis, das war nicht so viel, ne?
Nee, aber die Genausumme habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf.
Aber es war
Also,
wirklich nicht,
das
also
waren
überschaubar.
knapp 2600 Euro.
Ja, es war
Ja,
lächerlich, also
das.
wirklich, wenn man das mal so sagen darf, also dann weiß, dass die an Geld gewinnen und ja, es ist insgesamt glaube ich trotzdem nach wie vor nicht gut aufgearbeitet worden und das kann man nur hoffen, dass das besser gemacht wird und auch bei Großereignissen dann auch konsequent durchgezogen wird und nicht eigentlich, wenn dann die Sieger schon feststehen.
Also nur mal zum Vergleich, diese 2600 Euro, das ist ein 13. Platz im Männerweltcup.
Ich glaube, der Lindwig hat das schon im Sommercompris fast drin gehabt mit seinem Sieg
Ja,
da.
genau. Das ist ja das, was auch in der Außenwirkung halt unglücklich war, aber das haben wir ja auch das ein oder andere Mal thematisiert, ne? Dass sie dann wieder zugelassen wurden, dann gewinnt er plötzlich noch, dann wird er wieder gesperrt und die Giftpfeile werden weiter hin und her geschossen. Ja.
Aber im Sinne des Sports stimme ich auch Uli total zu. Ich finde auch, man sollte da jetzt einfach einen Cut machen und sagen, okay, das ist jetzt passiert und jetzt machen wir einen frischen Start. Weil was ich daran unschön finde, sind solche Kommentare wie wer am lautesten schreit und bla bla bla. Also
Ja.
ich finde, da, an jeder Stelle sollte man jetzt da einen frischen Start machen und sagen, das ist doof gelaufen. Lass uns alle jetzt versuchen, mit diesen neuen Regeln regelkonformer umzugehen, bitte. Und nicht mehr groß
Amen.
diskutieren, ja.
So, Amen. Was hast du denn noch mitgebracht, Julia?
Ja, ich habe mich mit Bine Norcic, der ja der neue Trainer in der Schweiz ist, beschäftigt, was auch ganz gut zu dem Norwegen-Thema passt. Der hat nämlich ein
Ja.
Interview gemacht mit dem Blick, das ist eine Schweizer Zeitung. Und das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, wer sich noch daran alles erinnert. Ich hatte es ein bisschen vergessen, weil so viel Chaos um diesen Anzugsskandal war. Aber es wirkte ja so, als wäre er kurzzeitig der Trainer gewesen, der das Team übernimmt. Und hätte nach 3 Tagen dann wieder alles hingeschmissen. Laut seiner eigenen Aussage war das aber damals gar nicht so, sondern er war eigentlich, hatte er eine Grippe, war auf dem Weg nach Hause, um sich auszukurieren, war am Flughafen und ein Journalist rief ihn an und sagte, hey, was sagst du eigentlich zu deinem neuen Job? Und er so, hä, welcher Job? Und da hatten sie einfach auf der Pressekonferenz anscheinend verkündet, er sei der neue Trainer und er wusste gar nichts von seinem Glück und hat dann relativ schnell gesagt, so, Leute, ich möchte das nicht machen, ich würde hier an dieser Stelle so sogar meine Rolle als COC-Trainer aufgeben, wenn euch das lieber ist. Er durfte das dann noch zu Ende machen, bis die Saison zu Ende war. Und vor diesem Hintergrund finde ich es besonders spannend, dass er dann jetzt in die Schweiz gegangen ist, weil wenn man das weiß, dann kann ich die Schweiz sehr gut verstehen, dass sie ihn geholt haben. Denn er bringt ja sowohl die norwegische Flugschule aus den letzten Jahren mit. Also technisch stabil, ganz klar und klassisch. Und gleichzeitig kommt er aus dem slowenischen Hintergrund und aus der slowenischen Flugschule. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Kombination als Trainer, dass er da aus allen Welten das Beste mitbringt. Und gerade mit der Schwanden, der so stark geworden ist im letzten Jahr, bin ich sehr gespannt, was da passiert. Und jetzt gerade, wo Rune Welter aus der Schweiz dann auch noch nach Norwegen geht, das ist alles so miteinander verwoben, wer da jetzt mit wem zusammenarbeitet. Aber ich glaube, dass das dem Schweizer Team gut tun kann, dass Bine Norcic jetzt in die Schweiz gewechselt ist.
Kann ich dir nur beipflichten. Vor allem ein charmanter Aspekt seiner Vita ist ja auch, dass er lange Zeit Trainer der Nordamerikaner war. Das heißt, er hat mit seiner Zeit sehr, sehr wenigen Mitteln sehr, sehr viel rausgeholt. Also er hat Jungs aufgebaut, die dann zumindest in die erweiterte Weltspitze gesprungen sind. Ich würde mal behaupten, dass die Rahmenbedingungen jetzt aktuell in der Schweiz bessere sind als die, die er seinerzeit in Nordamerika vorgefunden hat. Und an den Fachkenntnissen des Mannes besteht überhaupt kein Zweifel. Also von daher glaube ich auch, dass die Schweizer da einen sehr, sehr guten Fang mit ihm gemacht haben. Hatte auch das ein oder andere Mal mit ihm zu tun. Sehr aufgeschlossener, entspannter Typ. Also das könnte eine gute Kombination werden. Vor allem auch für ihn ist ja dann die Aufgabe, wenn jetzt die Herrschaften aus den etwas älteren Semester dann nach und nach ihre Karrieren beenden werden. Das ist ja nur eine Frage der Zeit, dass er die jungen Leute dann nachführt. Aber das ist ihm ja jetzt im Sommer schon gelungen mit Namen wie Felix Truns oder Juri Kessili. Also von daher schaut das ganz gut aus, ja.
Ja, also mal ja, die Schweizer letztes Jahr schon mit ihren, sag ich mal, jüngeren Athleten gezeigt haben, dass sie mit im Weltcup gut dabei sein können und da eigentlich eine gute Basis vorhanden ist, besser vielleicht als in Polen oder in anderen Nationen. Und jetzt vielleicht der richtige Trainer. Es kommt eben auch immer darauf an, wie der Trainer die Athleten erreicht. Und das ist eben ganz wichtig. Da kannst du noch so erfahren sein. Aber wenn du die Trainer, wenn du die Athleten nicht erreichst oder die Chemie nicht stimmt, dann wird es schwierig. Aber wenn die Chemie stimmt, und noch mit so einem Know-how, dann kann da was richtig Gutes werden. Man sollte jetzt nicht vielleicht gleich in dieser Saison mit ganz, ganz vielen Erfolgen rechnen, aber zumindest, dass sie mal eine kompakte Schweizer Mannschaft werden, die vielleicht auch ernsthaft mal so ein Superteam mit dann mithalten können, wie sie es ja schon letztes Jahr mal gezeigt haben mit dem Gregor de Schwanden. Und ich komme leider gerade nicht auf den anderen Namen, der auch schon mal Bronze gewonnen hat.
Kilian
Ja, genau, der ja da auch, wo wir dachten, jetzt ist der Knoten wieder bei ihm geplatzt, aber leider dann
Payer.
doch nicht. Aber sag mal, das war so ein Ausrufezeichen. Ich könnte mir vorstellen, dass das öfters passieren könnte jetzt.
Der hat es ja jetzt nicht mal ins Weltcup-Aufgebot für Lillehammer geschafft. Also wenn du so einen außen vor lassen kannst, dann spricht das dafür, dass das Team als Gesamtes auch einen großen Step gemacht hat im Sommer.
Ich finde, dass Bine Norcic sich auch sehr sympathisch gemacht hat, dadurch, dass er geteilt hat, dass im norwegischen Verband ist das ja immer nicht so einfach mit den Geldern. Die haben nicht so dieses System, wie es jetzt für die deutschen Athleten ist, dass man dann vielleicht bei der Bundespolizei ist oder sowas und ein bisschen Unterstützung kriegt. Die müssen sich selbst finanzieren. Und weil die so wenig Geld hatten, musste er dann teilweise die Athleten mitnehmen, die gerade sich den Flug leisten konnten und nicht die, die eigentlich am besten waren. Und was er dann gemacht hat, ist, er hat die alle zu sich nach Hause, nach Slowenien geholt und die bei sich schlafen lassen und seine Frau hat die bekocht, damit sie dafür kein Geld mehr ausgeben müssen. Und ich finde, wenn jemand so engagiert ist, dann sind das sehr gute Vorzeichen, dass der sich auf eine neue Mannschaft auch sehr gut einlassen kann.
Da muss man aber auch die Frau haben, die hat. Aber echt.
Die essen ja nicht so viel, diese Skispringer, Uli.
Ja, aber trotzdem, also ja, der hat da schon viel Herzblut reingelegt und das braucht man auch. Und das meine ich ja, wenn dann das noch stimmt und noch das Know-how und vielleicht auch so ein bisschen noch dieses, was man eben braucht, diese Verbandsunterstützung, die man auf jeden Fall braucht, dann, wie gesagt, kann da wirklich was Gutes draus werden. Und oft ist ja Zusammenhalt, kann ja ganz viel bewegen und das hat er ja mit den kleineren Nationen gezeigt eben. Weil die eben zusammenhalten müssen und für ein großes Ziel kämpfen.
Ja. Sind wir mal gespannt, was die Schweizer kochen in diesem Winter. Könnte, glaube ich, ganz gut werden. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe an Namen, über die man sprechen könnte, auch an Teams, aber in Anbetracht dessen, dass uns die Zeit so allmählich ausgeht, würde ich sagen, wir schwenken so langsam rüber zum Tippspiel, bleiben da aber bei den Herren und ihr könnt ja dann, wenn ihr eure Tipps präsentiert und noch das Gefühl habt, ihr möchtet gerne den einen oder anderen Satz zu gewissen Namen loswerden, damit beginnen. Dann würde ich sagen, Daniel, mach du doch gerne den Anfang als Tippspiel-Rookie. Wen hast du denn in den Top 3 beim Gesamtweltcup und Nationencup der Männer.
Ja, wir haben heute kein einziges Wort, glaube ich, über die österreichischen Herren verloren hier. Auch ganz witzig,
Das.
aber das hole ich jetzt mal nach. Also bei mir ist es wenig überraschend bei den Herren, dass ich dort zwei Österreicher ganz weit vorne sehe. Ich hätte es auch irgendwie auswürfeln können, wen von beiden ich nach vorne setze, habe mich aber für Jan Hörl auf die Eins entschieden, weil er mir gerade im Ende der vergangenen Saison wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Vor Daniel Czofenik und eben schon kurz angesprochen, ich glaube, dass sowohl die japanischen Frauen als auch die japanischen Männer dieses Jahr wirklich sehr stark sein werden. Und da habe ich dann Ryoyo Kobayashi auf die Drei gesetzt. Ich glaube, Ren Nikaido, von dem ich mir auch wirklich viel erwarte, die Saison. Dem ich auch eine Top-10-Platzierung zutraue. Den würde ich da noch nicht hinsetzen, aber ich glaube, Kobayashi ist da so, also so sicher, wie man sein kann in einer Prognose. Ein ganz sicherer Tipp für die drei, würde ich mal sagen. Und von daher auch wenig überraschend in der Teamwertung der Herren habe ich die Österreicher auf die Eins getippt. Dann, wie eben kurz angesprochen, die Japaner kommen bei mir auf die zwei und auf Platz drei habe ich für mich die Norweger gesetzt, die meiner Meinung nach sehr, sehr motiviert in die neue Saison gehen werden.
Nur als kleiner Einwurf von mir dazu. Wir haben ja auch im Sommer schon ausführlich über die Leistungen der Österreicher
Ja,
geschwärmt und wir werden
klar.
sicherlich im Winter auch das ein oder andere Mal dazu kommen. Aber was sollen wir euch über die Herrschaften noch erzählen? Sie drängen sich ja geradezu in den Vordergrund. Ich fand das jetzt eigentlich ganz erfrischend, dass wir mal über Sachen gesprochen haben, die sonst nicht so auftauchen. Aber seid euch gewiss, liebe Fans aus Österreich, auch ihr werdet noch in dieser Saison auf eure Kosten kommen, ganz, ganz sicher sogar. Gut, dann würde ich sagen, die anderen Tipps kenne ich ja größtenteils schon. Komm, dann verlese ich jetzt die Tipps vom Tobi, denn die sind sehr ähnlich zu dem, was du gerade präsentiert hast, lieber Daniel. Auch der hat Jan Hörl auf der 1 vor Ryoyo Kobayashi und Daniel Czofenik auf der 3. Und im Nationencup hat er getippt Österreich, Norwegen und Deutschland.
Dann würde ich jetzt gleich mal als nächstes gehen, weil es ungefähr dasselbe.
Okay, bitte.
Ja, also ich habe auch Jan Hörl auf der 1, aus denselben Gründen wie Daniel. Dann habe ich Ryoyo Kobayashi, wie Tobi, weil der hat sich ja am Ende der letzten Saison schon wieder zurückgemeldet, ganz, ganz stark. An dem geht diesen Winter, glaube ich, wenig vorbei. Ich meine, er war jetzt auch in seinen wenigen Auftritten im Sommer total stabil. Und bei ihm war das oft so, wenn er im Sommer stabil war, dass er das im Winter rüber retten konnte. Und dann habe ich auch Daniel Schofenig. Also Jan Höll, Riojo, Daniel Schofenig, genau wie der Tobi. Und im Nationencup, Surprise, Österreich auf 1. Dann ein optimistisches Deutschland mit Fragezeichen auf Platz 2. Und auf Platz 3 habe ich auch Norwegen.
Ein Japan unter den Top 3. Das ist interessant, okay.
Warte auf die Damen.
Dann hätte ich noch zwischendrin die Tipps vom lieben Andi. Der geht aufs Ganze. Er tippt keinen Österreicher auf Platz 1, sondern Ryoyo Kobayashi vor Jan Hörl. Und das ist, glaube ich, der überraschendste Name. Auch der ist im gesamten Verlauf dieser Sendung noch nicht erwähnt worden. Domen Preots. Andi glaubt also
Cool.
an den ganz großen Wurf von Domen Preots in der Saison.
Ja, der hatte ja schon einen ganz großen Wurf letztes Jahr. Das war irgendwie mal nicht
Aber
so
dass er das
jetzt.
konstant bringt und nicht nur hauptberuflicher Skiflieger, sondern hauptberuflicher Skispringer wird, daran glaubt der Andi offensichtlich.
Ich habe aber auch eine Weile überlegt, ob ich den mitnehme unter die Top 3. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden.
Ja, dann sag doch gerne, was hast du auf dem
Nee, warte
Zettel?
mal, du musst vom Andi noch die
Ja.
Nationen sagen.
Ach so, ja, es wird euch völlig vom Hocker hauen, dass er Österreich auf Platz 1 hat, vor Norwegen und auch da ist er wieder mutig gewesen, Slowenien auf der 3.
Slowenien hatte ich auch überlegt und Top 3, aber die sind mir zu unkonstant. Also die kommen ja immer erst am Ende der Saison. Gut, manchmal hat es dann noch gereicht, dass sie doch noch in die Top 3 springen. Aber ich habe auch Österreich, die habe ich ja letztes Jahr irgendwie vergessen. Dann Japan und Norwegen. Und bei den Männern habe ich auch Ryoyo Kobayashi, Hörl und Schofenig. Und das Einzige, wo ich mir ein bisschen unsicher bin beim Jan Hörl, ist, weil er doch mit dem Rücken immer zu tun hatte. Aber das jetzt so die ganze Saison durchhält, da denke ich, ja, schwierig, ob er dann wirklich die Top 3 so hält, aber ja, ich Kobayashi traue ich dieses Jahr auch wieder was ganz Großes zu. Auch wettkampfübergreifend, also hier Highlights, Vierschanzentournee und Olympische Spiele, also
Ja. Vielleicht gewinnt er ja dieses Jahr die Verschanzentournee mit 4 Dritten Plätzen. Das fehlt ihm auf seiner Bucketlist noch, weil den Grand Slam und den Small Slam hat er jetzt, dann macht er jetzt noch den Mini-Slam. Aber auch meine Tipps sind jetzt nicht so besonders überraschend. Ich schließe mich der Mehrheit dieses Tippspiels an und tippe auch Jan Hörl auf der 1. Ich fand ihn, ich meine, ich habe ihn ja aus nächster Nähe gesehen in Predazzo. Ja, das ist jetzt wieder 2 Monate her, aber boah, der Bursche ist echt stark. Er funktioniert halt auch auf allen Schanzen, bei allen Bedingungen. Ist eine super Grundlage, um so einen Titel zu holen. Dann habe ich Kobayashi auf der 2 und mich wundert es, dass er auch noch gar nicht erwähnt wurde. Im Laufe der Sendung Stefan Kraft habe ich auf der 3. Ich glaube, dass der, also man könnte jetzt sagen, ja, das ist ein Sicherheitstipp, weil der ist eh immer vorne mit dabei, aber mei, er liefert halt auch, ne? Also das, warum soll ich mir dann nicht auch einen Sicherheitsmechanismus einbauen? Und im Nationencup habe ich Österreich vor Norwegen und Deutschland. Dafür, dass wir so viel über die Japaner geschwärmt haben, sind sie bis jetzt unterrepräsentiert. Aber ich habe gehört, das soll sich jetzt ändern. Möchtest du auch
Oh.
wieder den Anfang machen, Daniel?
Aber du ist Japan auf Platz 2, habe ich doch getippt mit Nationen. Also Japan hast die letzten Jahre, glaube ich, keiner unter besten 4 gerechnet und jetzt sind sie ja
Das
doch schon
stimmt.
bei jedem unter besten 3 dabei. Also so schlecht finde ich das jetzt nicht.
Bei
Ich finde das,
Daniel und bei dir. Aber die
ja,
anderen hatten diese
die halt
nicht.
Ahnung haben. Aber alle haben Ryoyo drin.
Das ist richtig, ja. Aber ein Springer
Aber
macht noch keinen Nationencup, oder ist?
naja,
aber ich finde es ganz
manchmal
schön, dass wir alle zusammen untergehen, weil unsere Tipps sind ja meistens nicht so gut. Jetzt sind wir wenigstens alle zusammen schlecht. Das ist doch schön.
schon. Ja. Gesamtweltcup, Nationencup, Frauen. Daniel, möchtest du beginnen?
Gerne. Also ich habe bei den Frauen vielleicht auch wenig überraschend. Ich glaube, das ist auch dieses Jahr, ich hoffe, nicht ganz so dominant sein wird, um es ein bisschen spannender zu machen. Nika Preuß auf der 1 nach dem guten Sommer. Also, weil ich ja eben gesagt habe, ich traue seit Zografski keinem mehr aus dem Sommer Grand Prix, aber Nozomi Maruyama dann doch ein bisschen mehr, einfach aufgrund dessen, dass ich halt die Japanerinnen und Japaner sehr stark einschätze, habe ich sie auf die 2 gesetzt und dann auch ein bisschen voller Hoffnung Selina Freitag auf die 3. Bei den Damen im Team habe ich Japan auf die 1 gesetzt, vor Deutschland und vor Norwegen.
Ja, der Grund, weshalb wir jetzt hier in dieser Folge auch nicht über den DSV gesprochen haben, ist natürlich, dass die letzte Folge ausschließlich über den DSV ging. Das heißt, wir haben den jetzt bewusst außen vor gelassen. Aber es hätte mich sehr gewundert, wenn der nicht auch im Tippspiel aufgetaucht wäre. Dann schließe ich mal an mit den Tipps von Tobi, die ähneln deinen relativ, Daniel. Der hat überraschenderweise auch Nika Preuß auf der 1. Auf der 2 hat er Anna Odine Strøm, die wahrscheinlich zuverlässigste und stabilste Norwegerin in den letzten Jahren. Er hat auch Selina Freitag auf der 3 und im Nationencup tippt er Deutschland vor Norwegen und Slowenien. Der liebe Andi stimmt in den Tenor mit ein. Auch er tippt Nika Preuß vor Nozomi Maruyama und auf Platz 3 Abigail Strait. War ja im Sommer auch sehr stark, hat dort auch ihre ersten Springen gewonnen. Und im Nationencup tippt er ebenfalls Japan auf die 1 vor Slowenien und Deutschland. Also nicht Tobi, Andi glaubt an den großen Wurf wie Daniel vom Team Japan und er ist damit nicht alleine und damit leite ich zu dir über, Uli. Du hast die Japanerinnen auch ganz vorne im Nationencup.
An die Slowenen, Deutschland, also wieder an die. Genau die gleiche Reihenfolge und nicht abgesprochen, nichts. Und Slowenien habe ich auf Platz 2 gesetzt, weil ich schon hoffe, dass sie dieses Jahr mal noch ein, zwei Springerinnen haben, die zumindest mal Top 10, Top 15 springen. Und wenn die Nika Preuß so springt, wie sie letztes Jahr gesprungen ist im Sommer, denke ich nämlich auch, dass sie ganz, ganz viele Punkte für Slowenien schon fast alleine einheimst, weil das Punktesystem eben so hergibt. Nur nochmal darum, warum ich Slowenien auf Platz 2 getippt habe. Und auf Platz 1 bei den Frauen habe ich auch eben Nika Preuß. Dann die Japanerin Maruyama und Quandal, weil ich denke, sie wird trotzdem wieder ganz viele weite Sprünge zeigen und öfters in den Top 3 zu sehen sein. Und dadurch, dass die Saison so lang ist, dadurch die Punkte für Platz 3 zusammenspringt. Und Selina Freitag hoffe ich auch eigentlich, habe ich auch lange überlegt, hat mich aber im Sommer eben noch nicht so überzeugt. Da war doch noch ganz schön viel nach vorne, was gefehlt hat.
Da halte ich mal dagegen. Ich glaube nämlich, dass sie das finden wird Richtung Winter. Aber auch bei mir reicht es nicht für Platz 1. Den nimmt überraschenderweise Nika Preuß ein. Dafür tippe ich Selina Freitag auf Platz 2 wie in der letzten Saison und schließe mich der Meinung des Plenums an, dass Nozomi Maruyama auch eine hervorragende Wintersaison springt und tippe sie auf Platz 3. Folglich im Nationencup die gleichen Nationen in etwas anderer Reihenfolge. Dort habe ich Deutschland vor Japan und Slowenien. Somit bleibt nur noch der Tipp von Julia. Somit könnte sie die Einzige sein, die jetzt ganz hoch ins Risiko geht und sagt, Nika Preetz gewinnt nicht den Gesamtweltcup. Bist du so mutig, Julia?
Nein, ich bin ein kleiner Angsthase und sage auch Nika Preetz auf 1, bin optimistisch und sage Selina auf 2 und tippe wie Tobi auch Anna Odine Ström in die Top 3. Ich hatte allerdings auch überlegt, ob ich Maruyama nehme. Und habe mir dann aber ihre letzte Saison nochmal angeguckt und dachte dann, ah, ich will nicht direkt vom Sommer auf den Winter schließen. Glaube aber trotzdem, dass sie weit vorne dabei sein wird. Aber ob sie so stabil ist, dass sie jetzt in die Top 3 kommt, das habe ich mich jetzt noch nicht ganz getraut. Aber gut. Beim Nationencup, ich bin hier die Deutschland-Optimistin, was ich ein bisschen seltsam finde, aber ich tippe Deutschland auf 1, Norwegen auf 2 und Japan auf 3.
Das so in der Reihenfolge hat auch noch niemand. Also es, zumindest da könntest du, wenn du das Gold richtig tippst, natürlich einiges an Punkten gegenüber uns herausholen. Gut, dann war das jetzt eine sehr, sehr ausführliche Vorschau, aber ich würde mal sagen, wir haben sehr, sehr viele sehr interessante Themen besprochen hier in dieser illustren Runde. Und das Schöne ist, obwohl es den FIS-Podium-Picker nicht mehr gibt, liebe Leute, gibt es auch für euch da draußen weiterhin ein Spiel, an dem ihr teilnehmen könnt. Es ist noch nicht freigeschaltet, aber ich werde es euch trotzdem schon mal verlinken. Es gibt ein Managerspiel. Wie genau es funktioniert, das habe ich jetzt in der Kürze der Zeit auch noch nicht verstanden, aber zumindest können wir da als Community weiterhin unseren Spaß haben und uns vielleicht nicht mit Podiumstipps blamieren dann, sondern eben mit diesem Managerspiel. Hat ja auch ein bisschen was.
Aber Luis, du hast doch noch die Bonusfrage vergessen. Das müssen wir jetzt noch schnell ranhängen, wie viele verschiedene Gewinnerinnen und Gewinner es gibt, weil das könnte ja dann das Zünglein an der Waage diesmal sein. Also ich
Das
hau es schnell
stimmt.
raus, 18, weil es eben so viele Weltcups diesmal sind.
Das hat der Tobi auch getippt.
Oh.
Aber eure Tipps unterscheiden sich so sehr, dass ich jetzt mal nicht davon ausgehe, dass ihr auch nach dem Bonustipp noch punktgleich seid. Ich erhöhe leicht und gehe auf 19. Der Andi ist ganz pessimistisch, er tippt nur 14. Also irgendwie wird es eine aufregende Saison, aber irgendwie auch nicht laut seinen Tipps.
Ich habe 16.
Julia hat 16. Okay, sie tippt also genau dieselbe Anzahl, die wir in der letzten Saison hatten.
Also ich glaube, allein schon durch die Disqualifikation kann es doch zu vielen verschiedenen Gewinnern und Gewinnern diesmal geben.
Daniel, was hast du auf dem
Ich
Zettel?
habe vom Gefühl her auch ein bisschen weniger getippt. Ich weiß, letzte Saison waren es 16, ich würde aber mal ganz pessimistisch auf 12 gehen.
Oha,
Puh.
das ist sehr wenig.
Ja,
Aber
Aber
dass
wenn
mehr
Riojo wieder
Wettkämpfe sind.
dominiert, ne, dann.
Also da setzt du natürlich drauf, ne, dass es da einen Dominator, eine Dominatorin gibt und die anderen gar nichts abstauben.
Ja, wenn es nach der Saison, wenn wir hier wieder zusammensitzen und das sind genau 12, da erinnere ich euch alle dran.
Okay,
Nein.
erste Teilnahme an der Saisonvorschau, gleich mal so eine Ansage. Das gefällt mir, finde ich gut. Endlich ist ein bisschen Pfeffer in der Bude hier. Sehr schön.
Ja.
Gut, wir kommen so langsam zum Ende. Ich habe noch einen Hinweis in eigener Sache am Ende zu machen. Ihr wisst es, ich bin seit dieser Saison allein verantwortlich für den Laden hier. Das heißt, ich rotiere sehr, sehr viel dadurch. Ich bin aber sehr froh, dass ich so viele coole Leute um mich herum habe, die mich wie in dieser Sendung verstärken. Es kann allerdings sein, dass eine Folge vielleicht mal etwas später kommt oder ausfällt. Es ist aber grundsätzlich geplant, dass wir nach jedem Wochenende, das soll auf jeden Fall der Rhythmus sein, einen Rückblick machen. Das Ding ist, ich habe jetzt seit Anfang des Monats einen neuen Job, bin in der Redaktion von Olympics.com tätig. Das heißt, ich habe noch mehr zu tun als vorher. Und so, ja, ist die Flugshow logischerweise nicht an Top 1 meiner Prioritätenliste, aber wir werden es versuchen, möglich zu machen, nach jedem Wochenende einen Rückblick auf die Beine zu stellen. Es wird natürlich dann auch viele verschiedene Konstellationen logischerweise geben, weil wir jetzt so ein großes Team geworden sind, aber seid euch versichert, wir werden unser Bestes geben, euch hier über dieses Medium so gut es geht auf dem Laufenden zu halten. Das wollte ich an der Stelle auf jeden Fall noch loswerden. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken bei dieser lebhaften und schönen Runde. Ihr habt mir noch mal mehr Lust auf die neue Saison gemacht. Deswegen vielen Dank, liebe Julia, dass du heute mit dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön mit euch.
Vielen Dank auch an dich, liebe Uli, dass du so spontan noch mit dazugekommen bist. Wir haben hoffentlich nicht überzogen.
Nein, alles gut. Ich bin noch im Range. Ich mache das gerne.
Super,
Nein,
vielen
vielen Dank.
Dank.
Hat mir auch viel Spaß gemacht und ja, nochmal ein paar neue Eindrücke mitgegeben. Und schauen wir mal, was der erste Wettkampf so mit sich bringt.
Genau das machen wir. Und auch vielen Dank an dich, lieber Daniel, dass du den Spaß heute mitgemacht hast.
Ja, danke auch. Hat viel Spaß mit euch gemacht und ja, die Sandro-Pertile-Skala ist nochmal gestiegen. Die
Jawohl,
Vorfreude-Skala.
dann haben wir unsere Mission doch erfüllt. Das Gleiche gilt hoffentlich auch für euch da draußen. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat diese etwas andere Vorschau gefallen. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall nach Lillehammer wieder. Und bis dahin würde ich sagen, Julia darf das Motto ausgeben, weil sie so lange nicht da war.
Yay! Und jetzt sage ich das erste Mal in dieser Saison für uns alle, fliegt, soweit es geht.